Ah, endlich Urlaub. Den habe ich mir echt verdient.
Guten Tag. Schön, dass Sie sich in dieser schwierigen Zeit uns als Ihre Übernachtungsmöglichkeit ausgesucht haben. Dann müssen Sie mir nur noch Ihre Postleitzahl geben, bezüglich der Risikogebiete.
Ich bin wohnhaft in Aachen.
Ja gut, die Städteregion Aachen steht ja hier mit einer Inzidenzzahl von unter 50 drin. Damit sind Sie ja sicher. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt.
Ja, Moment mal. Also ich komme ja gerade nicht aus Aachen. Ich war woanders. Und die Stadt Aachen, in der ich wohne, die hat auch eine Inzidenzzahl von weit über 50. Ist das nicht schlimm?
Nö, hier steht, dass die Städteregion kein Risikogebiet ist. Dann ist das sicher.
Es ist köstlich.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge MedTech Smoothie, Folge Nummer 22, auf meinen Ohren, zurück aus dem Urlaub. Wie immer mein Freund und Kollege Benedikt Stadezig aus dem Nicht-Risikogebiet Aachen.
Ah, das ist streitbar. Ja, aber aus dem Urlaub ist richtig. Und mit mir im Risikogebiet der leichten wissenschaftlichen Unterhaltung, Sebastian Deutsch. Dem Hotspot Essen.
Na, Hotspot ist ja relativ. Also Essen war ja hier das Letzte, was Risikogebiet geworden ist. Die Einschläge kamen so drumherum. Also Wuppertal ist ja hier richtig on fire irgendwie. und Essen war dann das Letzte, wo es dann rüber geschwappt ist. Aber ich meine, das ist ja relativ, sage ich mal. Hier im Ruhrgebiet geht ja eine Stadt in die andere über.
Ja. Ja, aber genau das war ja auch, also ich glaube, das war ja auch so ein bisschen der Kritikpunkt, auch so ein bisschen hinter dem Intro. In Aachen, fand ich, hat man das halt schön gemerkt, dass Aachen und die umliegenden Satellitenstädte weit schon die Inzidenzzahl gerissen hatten, aber da die Städteregion Aachen, also der Kreis quasi, der für diese Bewertung so interessant ist, aus der halben Eifel gefühlt besteht, wo halt nichts an Infektionsgeschehen abläuft, ist man dann so beim Kreis Aachen so bei einer schönen 30 irgendwie. Ja. Und dann, aber ich habe es nicht verstanden, also das müsste mir mal jemand, Mediziner, erklären, warum das dann weniger gefährlich ist, wenn man das über den Kreis mittelt.
Ja, da habe ich keine Erklärung für, weil es halt Quatsch ist.
Ah, ist wieder Politik, ne? Wir brauchen auf jeden Fall,
Ich komme gleich auch nochmal zu diesem Gedöns von wegen Inzidenz und R-Wert nochmal, das hatten wir schon mal. Aber erstmal, wie war dein Urlaub?
Ah, wie war mein Urlaub? Schön, erholsam, also das war tatsächlich nicht gelogen. Ich war vorher echt arg gestresst und irgendwie so ein bisschen fertig. Und wir hatten uns das ja schon quasi mit Corona-Bedingungen im Frühjahr mal ausgeguckt, dass wir uns so ein tolles Ferienhaus auf Fehmarn ausgesucht hatten. Falls halt die zweite Welle kommt. Mhm. Und das hat sich eigentlich als sehr erholsam
darum.
Ja, keine Ahnung, man könnte meinen, wir hätten das geplant. Das war doch sehr angenehm. Wir hatten dann eine schöne Sauna in dem Haus, viel Platz. Einen Adventure-Minigolfplatz um die Ecke. Einen lustigen Italiener tatsächlich. Das war so ein kleiner Italiener. Dadurch, dass er Nebensaison war, hatten wir dann an zwei Abenden, wo wir da waren, halt den ganzen Laden quasi für uns alleine und haben den alleine bespielt. Das war lustig. Ja. Es ist wenig passiert, aber genauso war es auch angelegt. Also von daher ein voller Erfolg.
Das klingt doch super. Verschwörungstheoretiker würden jetzt sagen, dadurch, dass ihr das vorhergesehen habt, seid ihr schuld an der zweiten Welle.
Ich habe sowieso jetzt irgendwie so auf Twitter mitbekommen, dass quasi alle Wissenschaftspodcaster sowieso vom Merkel-Regime bezahlt werden. Also bei mir ist davon noch nichts angekommen. Bei dir?
Nö. Aber ich
hätte gedacht, du unterschlägst das einfach. Nö, ich auch nicht.
Meine Meinung lässt sich für die ein oder andere Million durchaus anpassen.
Hust, hust, hust. Nein, wir sind natürlich nicht käuflich. Nur falls das hier gleich uns dann nachher noch ein Strick draus gedreht wird.
Auch, also wenn ich mir unsere Zuhörerzahlen angucke für eine Million oder so, würde ich da schon Quatsch erzählen, glaube ich.
Also mit dem Motto, damit können wir sowieso niemanden auf falschen Wege bringen. Okay. Ja. Aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm. Wir sind ja jetzt fast einjährig.
Ja, fast. Nein, noch
November, ein
guter
November.
Monat. Ja, nee, genau. Ich meine, die erste Folge haben wir am 2. Dezember, glaube ich, aufgenommen. Meine
ah,
ich.
Echt? Ja, okay. Ja. Dann sind wir noch nicht so weit, aber ja.
Bald.
Ich bin eigentlich ganz zufrieden.
Und das gibt eine fette Party.
Deine fette Party. Dafür, dass wir beide eigentlich keine blassen Ahnung haben, was wir hier tun.
Ja, wird sich so schnell auch nicht ändern.
Könnte man meinen. Und war sonst noch was?
Ja, ich habe hauptsächlich gearbeitet in der Zeit.
Nein.
Doch. Und aber ja, was ganz lustig war, ich hatte jetzt vor 2-3 Tagen oder so auf meiner Arbeits-E-Mail-Adresse eine Mail bekommen, wo ich als erstes, als ich nur den Absender und Betreff gesehen hatte, konnte ich damit gar nicht so anfangen. Als ich es dann durchgelesen habe, ging mir aber wieder ein Licht auf. Und zwar habe ich von meiner jetzt eigentlichen Doktorarbeit, die ich jetzt ja auch mehr oder weniger fertig habe, noch eine andere Doktorarbeit angefangen mit einem Thema in der, im Institut für medizinische Psychologie in München. Und da ging es um sozusagen die Placebo-Empfänglichkeit von Jetlag. Ich weiß nicht, ob du dich doch daran erinnern kannst, das hatte ich ja auf jeden Fall auch mal von erzählt. Aber ist nicht so wichtig, es geht auch jetzt weniger darum, was da jetzt wirklich passiert ist. Aber ich habe das ungefähr ein Jahr lang mit halt konzipiert, die ganzen Fragebögen und so. Und irgendwann habe ich halt festgestellt, dass das höchstwahrscheinlich wegen des Aufwandes für die Probanden wahrscheinlich nicht allzu fruchtbar wird, diese Studie durchzuführen. Und habe dann im Prinzip sozusagen gesagt, ich sehe da keine Zukunft für diese Studie, ich bin raus. Und jetzt hat aber anscheinend sich irgendein anderer Student erbarmt und das über die letzten Jahre fortgeführt. Und da ich im Prinzip die gesamte Grundkonzeption davon übernommen habe, werde ich jetzt eventuell, wenn das durchkommt, als Co-Autor in einem Nature Communications Paper stehen.
Oh.
Ja, ich habe das Paper selber noch nicht gelesen, weil es noch nicht komplett fertig war. Aber sobald das fertig ist, kriege ich das eben auch, um es Korrektur zu lesen.
Müsst ihr
und abzusegnen. Nicht.
Moment, nennt man das bei euch Dissertation?
Ja.
Ja, muss man das nicht, müsst ihr das nicht veröffentlichen?
Doch, doch.
Ich wollte nämlich gerade sagen, also bei uns muss man das ja auch veröffentlichen. Also,
ja, bist also du ja. Es steht halt nur noch nicht fest, ob das in Nature Communications publiziert wird. Also kann natürlich auch sein, dass wir sagen, so, nö, sonst irrelevant.
Es ist aber Nature Communications. Ich will dich jetzt nicht bremsen. Es ist nicht Nature.
Aber es steht Nature vorne dran.
Okay,
das
okay.
Das sind wir auch bewusst. Ich
weiß. Just for flexing, cool. Aber ja, eigentlich ich finde eine Veröffentlichung eigentlich immer ganz, ganz nett. Nice to have.
Genau.
Kannst du es dir auf den Lebenslauf schreiben? Vielleicht fällt da jemand drauf rein.
Genau. So ganz klein nur Communications.
Nature Communications. Das ist clever.
Und dann, um direkt hier einzugreifen, noch bezüglich der Sache mit hier den Grenzwerten und so weiter, hatte ich nochmal einen Artikel gesehen, wo sich auch jemand darüber ausgelassen hat, eben, dass diese Inzidenzgrenzen und besonders dieser R-Wert, da hatte ich ja auch schon mal ein paar Folgen vorher drüber gesprochen gehabt,
oh, ja,
dass
das Quatsch ist.
Und auch noch, also einmal einen Wert geliefert, warum das auch Quatsch ist oder welcher Wert sozusagen uns dann Strich durch die Rechnung macht. Das war jetzt keine wirkliche Lösung für das Problem, aber warum das Blödsinn ist. Und zwar der sogenannte K-Wert. Das ist der Dispersionsparameter für Infektionskrankheiten.
Und wieso habt ihr den jetzt K genannt?
Ach, frag mich doch nicht.
Das ist noch konfuser als wir Variablen bezeichnen.
Ja, pff, keine Ahnung. Okay. Lass das mich fragen. Und der gibt im Prinzip einfach an, wie hoch der Prozentsatz ist an Übertragung, beziehungsweise wie homogen das Ganze eben übertragen wird. Und wie sehr diese Krankheit eben zu Clusterbildung in Form von Superspreadern oder so neigt.
Ah.
Und ich meine, je mehr du eher, sage ich mal, von einzelnen Personen die Verbreitung abhängig machst oder die Verbreitung abhängig ist, desto weniger macht der R-Wert halt Wert. Macht der R-Wert Sinn.
Desto weniger Wert ist der R-Wert.
Genau. Nee, ja. Weil ich meine, der R-Wert ist ja letztendlich einfach eine Mittelung. Und wie du schon gesagt hast, das hast du ja auch bei dir da in Aachen, wenn die Stadt Aachen weit über 50 ist, aber die Örtchen, die drumherum in der Eifel auch noch zur Städteregion gehören und du dann Mittel bist, bist du natürlich darunter, aber dadurch ist die Stadt Aachen, also die Stadt selber, halt nicht ungefährlich. Und zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist, weil diese R-Wertermittlung kommt halt auch von der Influenza, also von der echten Grippe, weil da ist nämlich dieser K-Wert nahe 1. Das bedeutet im Prinzip, dass
einer steckt einen an quasi.
Ja, nee.
Nee,
aber wenn du infiziert bist, dann infizierst du auf jeden Fall auch andere, zu denen du Kontakt hast, mehr oder weniger.
Ja,
okay. Wohingegen zum Beispiel beim richtigen SARS oder beim MERS war es eben so, dass dieser K-Wert bei, weiß nicht, ich glaube beim einen irgendwie so 0,15, beim anderen um die 0,2 lag. Was eben bedeutet, dass du häufig eine Person hast, die irgendwie viele ansteckt, und dann wieder Personen, die gar keine anstecken. Und das ähnliche Phänomen hast du jetzt auch beim SARS-CoV-2 eben. Da liegt
dieser K-Wert bei... Das ist ja der dreckige Cousin quasi.
Genau, da liegt dieser Wert bei 0,5 ungefähr, plus minus. Und das bestätigen ja auch immer wieder Beobachtungen, weil zum Beispiel, du hast ja immer wieder so Superspreader eben, wo dann eine Person irgendwie 30, 40, 100 Leute oder so ansteckt. Oder dann halt, wo eine Veranstaltung ist, wo einer dann positiv getestet wurde und ganz viele anderen auf einmal dann eben auch dadurch.
Der Präsident der Vereinigten Staaten.
Zum Beispiel. Aber zum Beispiel auch Bekannte von meinen Eltern, die waren Anfang des Jahres da, als es mit Ischgl war, in Ischgl.
Ja.
Und einer von denen hat sich eben angesteckt und ist dann noch mit 3 oder 4 Kumpanen im selben Auto von Ischgl hier hoch wieder gefahren.
Naja, okay.
Und er war eben krank, hatte einen positiven Nachweis und auch Symptome 2 Tage nach der Rückfahrt, aber keiner der anderen Insassen in dem Auto hat es bekommen.
Lustig.
Und das würde dir halt bei einer Influenza nicht passieren.
Da wären
halt alle krank.
Ja.
Und deswegen macht dieser R-Wert beim SARS-CoV-2 noch viel weniger Sinn, als er eh schon macht, sozusagen.
Guter Nachtrag.
Genau, das nur dazu. Und
da sieht man mal, wie biegsam Statistik doch ist.
Mhm.
Weil also jeder Wert ja für sich alleine ist eine richtige statistische Auswertung, aber die Ergebnisse, die du davon erhältst, sind ja durchaus sehr verschieden.
Ja.
Die Relevanz der Ergebnisse.
Ja, also wie gesagt, und dieser K-Wert sagt letztendlich, mit was für einer Wahrscheinlichkeit ein Infizierter wen anders überhaupt ansteckt. Und wie gesagt, beim SARS-CoV-2
ist es jetzt
um die 0,5. Deswegen hast du ungefähr eine 50-50-Chance, ob ein wirklich positiver Patient überhaupt infektiös ist für andere, in Anführungszeichen, wenn du so willst.
Aber ja, das ist eigentlich jetzt ziemlich interessant.
Also sprich, wenn du einen hast, der einen positiven Abstrich hast und du den in eine Gruppe von 100 Leuten tust, hast du eine 50-50-Chance, ob überhaupt andere ansteckt oder nicht.
Statistik.
Ja.
Verrückt.
Und es gab auch noch eine interessante Studie. Ich habe jetzt leider mir nicht rausgeschrieben, wo das war. Ich glaube, die University of Miami war das. Weil ja jetzt, also eigentlich ja permanent, aber auch gerade am Anfang mit der Maskenpflicht und so, die Diskussion kam von wegen, dass immer mehr Leute oder auch Ärzte, die, sage ich mal, zu den Corona-Protestlern gehörten, Leuten Atteste ausgestellt haben, dass die aufgrund von Atemwegserkrankungen, besonders COPD, also dieser chronischen Bronchitis, vornehmlich durch Rauchen, dass die das nicht tragen müssen, weil es die Atmung behindert. Und da haben die eine Studie gemacht, sowohl mit chirurgischen als auch mit FFP2-Masken. Und die konnten feststellen, dass weder der Blut-pH-Wert noch die Sauerstoffsättigung bei einem 10-minütigen Spaziergang in der Ebene bei COPD-Patienten oder gesunden Patienten da irgendwie beeinflusst wurde durch das Tragen der Maske.
Tut mir leid, Captain Obvious.
Ja, aber... Ja. Es gab halt ganz am Anfang eine Studie, wo die das mit unter Belastung gemacht haben, so auf Fahrradergometer und so weiter. Und da haben sie halt gezeigt, dass die Blutansäuerung, also die Produktion von Laktat wesentlich früher anfängt und eben auch die Sauerstoffsättigung abnimmt oder früher abnimmt unter Belastung. Die Sache ist, dass halt die wenigsten Leute, besonders keine
COPD-Patienten, beim Leistungssport,
genau.
Mit der Maske durch die Gegend radeln, ja. Ich muss tatsächlich sagen, weil du da jetzt so provokativ hingeschrieben hast in den Sendungsplan, Masken sind keine Behinderung. Da wollte ich sagen, das wäre ein Diskussionsthema gewesen. Weil ich hatte jetzt tatsächlich ein paar Tage mal wieder keine Kontaktlinsen an, sondern meine Brille. Und das ging mir so auf den Zeiger. Und da würde ich sagen, Masken sind schon eine Behinderung. Nicht, weil ich da keine Luft drunter bekomme, ja, sondern weil sie dauernd meine Brille beschlägt. Und ich bin dann einfach nicht lebensfähig. Weil wenn ich die Brille dann abziehe, sehe ich nichts. Wenn ich sie aufziehe, sehe ich dann auch nichts. Wenn ich so wirklich Kontaktlinsen anhabe, ist für mich Maske tragen, also so das Einfachste. Also wenn wir so die Zombie-Apokalypse verhindern können, ja mein Gott, von mir aus laufe ich dann die ganze Zeit mit dieser Maske durch die Gegend, weil sie stört mich einfach nicht. Aber sobald mit dieser Brille, es war
gräuselig. Ja, es gibt tatsächlich, allerdings habe ich die bisher auch noch nie, sage ich mal, hier jetzt im freien Verkauf gesehen, sondern immer nur im OP, weil da hast du ja auch, also ich meine, wenn ein Operateur Brille trägt, ist es halt auch kacke, ja, gut, wenn die Brille beschlägt.
So Lupen oder so, damit du ein bisschen besser siehst.
Ja, oder halt auch generell normale Brillen. Gibt es ja auch Operateure, die einfach eine normale Brille tragen müssen. Ja. Und die haben dann tatsächlich oben da, wo du auch diesen Draht drin hast, um dir diesen Nasensteg zu formen, die haben dann auf der Seite, die sozusagen dem Gesicht zugewandt ist, noch so einen kleinen Streifen Schaumstoff drin, um letztendlich das noch luftdichter abzupolstern, sodass da keine Leckströme Richtung Brille gehen und dann...
Beschlagen. Das Skibrillenphänomen quasi.
Ja, das genau, ja sozusagen, so. Ja. Und das, halt also das funktioniert tatsächlich auch ganz gut.
Ja. Aber eigentlich sollten wir da keine so, ja. Ich verstehe es nicht. Und da muss man sich immer anhören, ja, das zeigt nur die Konformität gegenüber der Regierung. Ja, natürlich.
Palaver.
Wenn sich jeder eine Merkel-Raute aufs T-Shirt malen müsste. Okay. Okay, aber wirklich, das ist euer Problem? Manche Leute haben auch einfach Lust da drauf.
Ja.
Ja.
Was hast du noch Schönes zu erzählen?
Ich habe auch noch ein paar
Sachen. Ich sehe nämlich noch zwei Punkte im Sendungsplan, zu denen du noch nichts gesagt hast.
Ja. Ich hatte ja Urlaub und dann scrollt man ja so ein bisschen mal durch Social Media. Und dann ist mir noch mal was vom Tesla Model Y, über das ich mich schon mal... keine Ahnung, das hatte ich ja schon mal gesagt, dass es da, sagen wir mal, Qualitätsmängel gibt in der Fertigung dieser Automobile. Und da ist erneut wieder was aufgeploppt. Da hat ein Model Y bei der Ausfahrt aus dem Werk sein Dach verloren.
Nein!
Ja, weil es gibt natürlich bei Dächern ist es tatsächlich, gibt es verschiedene Ansätze, um die zu fügen, wie der Fachmann sagen würde. In den meisten Fällen werden die verschweißt.
Am besten fest, meiner Meinung nach.
Fest ist richtig, aber fügen impliziert, dass es fest ist.
Dann haben sie es nicht gefügt.
Der Punkt ist halt, wenn du es halt verschweißt, dann hast du halt eine stoffschlüssige Verbindung. Das heißt, es ist quasi dann nicht mehr zwei verschiedene Bleche, sondern die sind ja dann quasi zu einem geworden. Aber man kann das auch kleben. Das hat fertigungstechnische Vorteile. Vor allem, wenn du verschiedene Materialien benutzt, dann kannst du die auch einfach zusammenkleben. Und das wird bei Tesla so gemacht. Ich weiß zum Beispiel bei einem Stuttgarter Familienunternehmen, das Sportwagen baut, dass sich da im Gegensatz zu dem Mutterkonzern, der wollte das gerne auch produktionstechnisch optimieren und verkleben, da werden die Dächer immer noch reingeschweißt aufgrund der höheren Chassissteifigkeit, die bei Sportwagen nicht ganz unerheblich ist. Aber es sind halt mehr Schweißnähte und Schweißnähte sind teuer, weil sie Zeit kosten. Und dann sonst rotzt du da einfach Klebstoff rein und dann wird das da reingeklebt. Offensichtlich ist da der Applikationsprozess noch nicht ganz ausgereift.
Ja, das scheint mir auch so.
Es hört sich immer so an, als wäre ich dem so negativ gegenüber. Tesla hat quasi, ich glaube, auch viele quasi alteingesessene Autohersteller herausgefordert und auch sehr potent herausgefordert, dass sie sich bewegen mussten. Das ist das gleiche wie Intel und AMD. So, weißt du, du hast so einen Platzhirsch und wenn der nicht aufpasst, dann kommt der Underdog und macht ihn ziemlich nass. Aber bei manchen Sachen gefällt mir das, die Firmenphilosophie nicht so ganz. Und das ist halt, also ja gut, Produktionstechnik ist schwierig, weil es da um den Mikrocent quasi geht und da kleine Abweichungen, Anpassungen bei der Skalierbarkeit, weil das ist ja unglaubliche Massen, einen ziemlich großen Einfluss hast. Das heißt, du guckst da halt ganz genau hin.
Ja, das sehe ich auch immer bei uns in der Klinik, bei diesen ganzen Massenprodukten, wie sag ich mal, irgendwie so Tupfer, Kanülen und so weiter. Da fragst du dann auch zum Teil so, wir hatten jahrelang die Kanüle, warum nehmen wir jetzt die? Ja, die ist 1 Cent günstiger, das Stück. Yeah. Aber ich meine, klar, ne, wenn die da im Jahr, keine Ahnung, wie viel Tausend oder Millionen da durchjubeln, da ist halt 1 Cent viel.
Ja, und Qualitätssicherung ist auch teuer. Wow. Je weniger du quasi da dann nochmal nachguckst, das ist auch Zeit, das sind Arbeitskräfte, die du brauchst. Wenn du einen stabilen Prozess hast, brauchst du das auch gar nicht. Da musst du ab und zu, guckst du mal, ob der Prozess noch stabil ist. Aber wenn du einen eingefahrenen, stabilen Prozess hast, dann warum sollte sich da was ändern? Ne? Dann hast du einzelne. Aber offensichtlich ist dieser Prozess noch nicht stabil. Und der größte Kritikpunkt, den ich an Tesla habe, ist dieses Apple-Gen nach dem Motto. Jedes Model 3 wird halt mit Sitzheizung verschifft, weil es einfach in der Produktion ist. Du hast halt nicht 15 verschiedene Sitze, sondern du hast einen Sitz, den schraubst du in alle Autos rein, egal ob du jetzt die Sitzheizung gebucht hast oder nicht.
Weil das fährst du in der Sahara mit Sitzheizung rum.
Die ist halt, wenn du sie nicht gekauft hast, ist es ein $300, die du bezahlen musst. Das ist einfach Code, das ist Software. Das heißt, wenn du es nicht bezahlst, ist es softwaretechnisch deaktiviert, aber du fährst die Sitzheizung mit rum.
Nicht dein Ernst.
Doch, es ist kein Witz. Das ist echt traurig, aber es ist kein Witz. Und das macht Sinn. Ich weiß das, weil andere Autohersteller denken sich sowas auch. Also da wird darüber nachgedacht, sowas zu machen. Weil produktionstechnisch macht das absolut Sinn. Ja, klar, weil Varianten teuer sind. Weniger Varianten, effizienteren Prozessablauf. Aber du musst ja trotzdem irgendwie das Geld bekommen. Also ist das die einfachste Lösung. Es hört sich nur unglaublich dumm an.
Aber, ja. Ich meine, klar, ist auch teilweise, ich glaube, dann da wäre dann die Akzeptanz fast besser, wenn du sagen würdest, okay, ich aktiviere es für alle und machst dann halt den Durchschnittspreis etwas höher. So, ja, dass du das dann gemittelt wieder sozusagen.
Marketingtechnisch ist das tatsächlich ein mittelschwerer Albtraum, ja, finde ich. Es sei denn, du hast halt deine Fanboys, wirst du damit nicht verschrecken.
Nee, ist genau bei Apple.
Aber das wird in vielerlei Hinsicht gemacht. Bei Motoren ist es mittlerweile auch so. Die sind teilweise baugleich, haben aber verschiedene Leistungen, einen verschiedenen Leistungsoutput. Das ist dann zum Beispiel nur Turbolader-Ladedruck.
Ja, ich meine, ist das jetzt zum Beispiel, wenn du guckst, normaler Golf, GTI und R. Ist alles der gleiche 2-Liter-Block.
Ja, da gibt's ein paar Unterschiede. Die laufen nicht alle gleich um, weil natürlich, wenn du den, sagen wir mal, das ist der gleiche Block, ja, aber die Anbauteile, zum Beispiel Ventile oder sowas oder gerade auch die Turbolader, die sind gut, teilweise klar, etwas schon höherwertiger, weil sie tatsächlich auch dann bei höherer Ladedruck oder höheren Leistungen größeren Ansprüchen ausgesetzt sind. Ja. Und damit halt nicht die Lebensdauer leidet, musst du halt an manchen Stellschrauben ein bisschen mehr. Deshalb könnte man wahrscheinlich auch bei dem klatschigen Golf, der den gleichen Motor hat, einfach softwaretechnisch den Ladedruck hochschrauben, aber würde dann wahrscheinlich einbussen in der Lebensdauer des Aggregats gegenüber der GTI-Variante sehen.
Ja.
Gut. Genug Vorgeplänkel, oder? Achso, nein, ich hab noch was.
Nein, du hast noch was.
Oh mein Gott.
Das habe ich nämlich auch gesehen und darauf warte ich schon die ganze Zeit, dass es ansprichst.
Oh mein Gott, ich hätte das beinahe vergessen. YouTube-Video habe ich gesehen, nämlich von The Hacksmith.
Ja.
Die haben ein Laserschwert gebastelt. Und zwar nicht sowas, weil sowas, wenn man sieht, man nimmt möglichst viel Strom, jagt es durch ein Stück Metall durch, damit das rot glüht und dann kann man das überall durchjagen. Nein, 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 nein. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben sich auch wirklich sehr künstlerisch sehr viel Mühe gemacht, das optisch ansprechend zu machen und immer noch quasi portabel zu gestalten. Also nicht, weil sonst könntest du es halt irgendwie irgendwo anschließen oder sowas. Sondern sie haben, es ist wie ein Proto-Saber, der Kenner kennt den Unterschied, weil der Proto-Saber ist quasi die ältere Variante, die haben ein separates Powerpack.
Ja.
Und was machen die da? Sie haben eine tatsächlich sehr leistungsfähige Hyperschalldüse, quasi da wird quasi das Gas, in dem Fall Wasserstoff, mit Überschallgeschwindigkeit ausgestoßen und sehr, dass du halt einen laminaren Fluss hast, also einen sehr geraden Fluss und dann halt optimal bei, also bei quasi Lambda-Wert 1, also im richtigen, genau richtigen Luft-Brennstoff-Gemisch-Verhältnis
verbrennst. Sauerstoff und Wasserstoff prinzipiell halt, ne?
Ja, in dem Fall, ja, aber das mit dem Lambda kannst du ja auf alles übertragen. Naja. Der ist dann halt nur anders, weil du anders oxidierst. Und dadurch, dass du halt diesen laminaren Flow hast, sieht das halt aus, als wäre es eine Lichtschwertklinge. Man sieht das ein bisschen, wenn er es hin und her bewegt, dann sieht man halt, dass das kein stabiles Ding ist.
Flamme irgendwie doch dann, ne?
Ja, genau, dass es halt letztendlich eine Flamme ist, aber.
Ja, und du siehst halt auch beim Ende, die züngelt halt auch so ein bisschen wie eine Flamme. Aber wenn, sag ich mal so.
Sie haben immer den richtigen Bildausschnitt
gewählt. Genau, wenn du stillhältst und oben die Spitze nicht auf dem Bild drauf ist, ist es 1:1 wie wie ein Laserschwert. Vor und sie hatten ja auch in dem Video, also das ist ja ein zweiteiliges Video, einmal wo die wirklich die Funktionalität testen und einmal die Konzeption davon. Und die haben ja auch dann probiert, das Ganze mit verschiedenen Salzen zu färben, was ja auch ganz gut funktioniert hat tatsächlich.
Ja gut, das ist ja Verbrennung. Ne?
Ja gut. Müsstest du nur noch irgendwie hinkriegen, diese Salze sozusagen konstant zuzuführen, sodass du dann wirklich eine permanent rote Klinge oder sowas hast.
Naja, musst du ja nur irgendwie so einen Tank mit dem Zeug und dann dadurch quasi vor der Verbrennung in diesen Strom rein, ja, weil dann wird das ja mitgerissen.
Könnte man ja irgendwie sogar irgendwie als gesättigte Lösung oder so über diese drei Zinken, die da an den Ecken dran waren, machen.
Ja, aber
so viele ganz, Möglichkeiten.
Ich fand es ganz cool, dass sie es einfach gemacht haben.
Ja, und vor allem das Ding, das schneidet ja wirklich halt durch eine Metalltür, ne?
Ja, ja, ja. Ein bisschen unhandlich.
Ja. Und auch nicht ganz so schnell wie ein echtes
aber Schwert. Für die Realumsetzung eines Science-Fiction-Gimmicks.
Ich wollte gerade sagen, bisher das, was wirklich einem echten Lichtschwert definitiv am nächsten kommt.
Ja.
Ja, das ist schon echt cool.
Recht hübsch sah auch das, also dieses Ausfahren und Einfahren, das haben sie auch sehr gut hingekriegt. Ja. Das ist einfach die Düse halt an- und abdrehen.
Genau, mit dem Arduino, aber ja, und Schritt und hier, ja, das ist elektronischen Ventilen haben die das ja programmiert.
Ja, gut, das
ist das optimale Mischungsverhältnis.
Genau, dass der Mensch das auch nicht hinkriegt, das war auch klar. Das ist wie moderne Avionik. Da kann auch, Kampfflugzeuge kann auch kein Mensch mehr fliegen. Das müssen auch das Computer machen. Wir werden ersetzt. Ja, das war's jetzt aber.
Gut. Was hast du denn dann an Themen mitgebracht?
Was habe ich mitgebracht? Als Paper habe ich mir die AI-Jukebox ausgesucht.
Bin ich schon sehr gespannt, da hast du mir schon gesagt, ich soll irgendeinen Link öffnen, darf mir aber noch nichts anhören.
Und als Diskussionsthema habe ich, lecker Kekse. Und als Auflockerer zwischendurch habe ich mal was aus Snapper Schlepper Arschgeigen mitgebracht. Eigentlich, wir hatten eigentlich ja gesagt, wir machen das hier unpolitisch, ne? Aber bei uns färbt das ja auch schon immer unsere eigene Ansicht. Deshalb finde ich es vollkommen legitim, dass in unsere eigenen Ansichten, die färben wir so ein bisschen durch, da habe ich ein Zitat unseres Innenministers, also unseres NRW-Innenministers rausgesucht. Es ist mir vor die Füße gefallen und ich fand das so schwachsinnig. Dass es passt auch, es ist nicht ganz so politisch, es passt auch wirklich gut hierhin.
Ja, ich habe... Ich muss sagen, ich habe jetzt kein Paper oder Artikel gefunden, den ich so richtig gut als Single Paper darstellen konnte, weil alles, was ich gefunden hatte, war zwar interessant, aber das Problem ist dann zum Teil wieder, dass manche Aspekte davon dann so tief, sage ich mal, in die Medizin reingehen, dass sie für einen Nichtmediziner wahrscheinlich einfach uninteressant sind. Sodass ich für den Paper-Slot sozusagen zwei Themen direkt genommen habe.
Ah, okay, das habe ich fand das seltsam.
Und zwar einmal Therapia exjuvantibus und tote Dickhäuter. Das sind die beiden Themen. Dann habe ich auch als Auflockerer zwischendurch, ich habe es auch mal bei uns in die Kategorie der Nepperschlepper Arschgeigen reingeschrieben, aber es passt eigentlich nicht so hundertprozentig zu dem Ding, aber das wollte ich einfach noch dazwischen packen, als Auflockerer.
Okay.
Und als Diskussionsthema habe ich, wobei das auch, sag ich mal, die Diskussion eher sekundär ist, der Pionierpanzer des Hirns.
Das fand ich lustig. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, dazu hast du mir ein Bild geschickt.
Genau, dazu habe ich dir ein Bild geschickt.
Was das mit dem Panzer zu tun hat, weiß ich allerdings nicht.
Ja, alles gut.
Wird schon, ne?
Genau.
Ja, und ich habe mich natürlich um den Rauskehrer wieder gekümmert diese Woche.
Wundervoll. Dann darfst du auch direkt mal anfangen mit deiner AI-Jukebox. Ich will jetzt nicht wissen, was ich mir da anhören soll.
Was du dir da anhören sollst.
Ja.
Ich bin über ein Thema gestolpert, beziehungsweise über eine, ja, sagen, also es ist aber nicht streng genommen nicht ein Paper, weil es aus einem Forschungsunternehmen kommt. Also es kommt nicht von der Uni oder sowas. Also könnte man schon... es ist eine wissenschaftliche Arbeit. Aus einem Forschungsunternehmen, nämlich OpenAI. Das Coole daran ist, das ist eine Non-Profit-Organisation, die in San Francisco in Kalifornien sitzt.
Mhm.
Und so fancy Technical-Kram machen. Also das sieht eigentlich aus wie so wie man sich San Francisco und das Silicon Valley vorstellt. Man haut... relativ clevere Leute, die Bock auf alles haben, zusammen und lässt die einfach mal machen. und dann kommt so ein Kram dabei raus und es ist sehr geil. Ich fand es auf jeden Fall sehr cool. Es ist wieder, weil wir so neuronalen Netzwerken. Und man kann eigentlich davon sagen, die haben einen AI-Komponisten gebaut, also einen künstlichen, intelligenten Komponisten gebaut. Und zwar waren das, oh Gott, oh Gott, Parfula, Darival, Hevoyun, Christine Pine, Yongwook Kim, Alec Redford und Ilya Zutskever.
Aha.
That was the best I could do. Ja, und die haben sich mal selber gesagt, so, also die Idee gibt es schon länger, dass man halt Computermusik machen lässt. Aber wo man dann ja relativ schnell auch, wenn man einfach nur darüber nachdenkt, an die Idee kommt, also ein Computer ist ja eigentlich dumm, weil der führt ja immer nur Tasks durch und der ist nicht kreativ. Also letztendlich kann der immer nur das tun, was man ihm sagt. Das heißt, du hast letztendlich dann ja einen menschlichen Komponisten, der einem Programm sagt, was es zu tun hat.
Mhm.
Aber dann hat das ja nicht der Computer selber gemacht. Dann ist er ja nur den Anweisungen eines Menschen gefolgt.
Naja.
Aber es wäre ja eigentlich ganz cool, wenn du halt gerade bei dem Musikoutput, den wir mittlerweile haben, wie wäre es, wenn du dann einfach einen Computer das machen lassen könntest? Das würde dir vollkommen neue Wege öffnen. Dann könntest du zum Beispiel von verstorbenen Künstlern neue Songs produzieren.
Ha!
Verrückt, nicht?
Ja, echt?
Ja, why not? Weil, was sind denn eigentlich Songs? Und das haben sie sich nämlich auch hingeguckt, weil du musst ja letztendlich, musst du das ja auf irgendein Inkrement runterbrechen. Du hast ja eigentlich verschiedene Instrumente, verschiedene Töne und dann hast du noch Gesang, also eigentlich Lyrics. Das sind ja de facto nur Wörter, die eine Intonation... Halt irgendein
Text, ja.
Und also die halt verschieden interpretiert worden sind. Und das müsste man doch auch mit einem Computer machen lassen, der sich da so ein bisschen dran abarbeitet. Ja. Aber letztendlich funktionieren, das sieht man ja bei diesen klassischen Werken wie diesen Three-Chord-Songs.
Ja.
Das ist ein gutes Beispiel. Die halt, wo man sagt, das sind in den letzten, weiß ich was, 40 Jahren sehr beliebte Songs gewesen, die alle auf den gleichen drei Chorden Akkorden, ja, genau, quasi basieren. Oder wenn man auch sich die erfolgreiche Bands anguckt, die haben auch ein Erfolgsrezept.
Ja.
Wo mir das in Erinnerung geblieben ist, wo das immer jemand mal gezeigt hat, Modern Talking. Das ist basically immer das gleiche Lied mit einem anderen Text drüber. Und die haben sehr viel Erfolg damit.
Ja, also ich meine, man sieht ja auch bei so Sachen wie hier, wie hieß die Sendung nochmal? Sing meinen Song oder sowas.
Habe ich das nicht gesehen. Aber ich hab gehört, dass es sie gibt.
Ja, ich habe es auch nie wirklich gesehen, aber das war ja auch so, dass sich da irgendwie eine Gruppe von Künstlern trifft und die sich gegenseitig Songs von dem anderen vorsingen sozusagen. Also das, was ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Lena Meyer-Landrut einen Song von Mark Foster oder sowas singt.
Und das,
ja, ich habe jetzt keine Ahnung, ob diese Kombination stattgefunden hat. Das waren jetzt die ersten beiden, die mir irgendwie eingefallen sind. Und das, da konnte man halt auch dann sehen letztendlich, dass die Lyrics halt einfach anders interpretiert auch wieder einen coolen Song ergeben können. Also dass letztendlich der Text alleine nicht den Song ausmacht, der ihn letztendlich zum Erfolg gebracht hat, sondern halt immer die Interpretation auch von einem entsprechenden Künstler. Und somit kannst du ja natürlich auch einfach theoretisch in so eine AI irgendeinen Text reinhacken und den dann von einem künstlichen Michael Jackson sozusagen interpretieren lassen. Wer weiß, vielleicht wird es ein neuer Hit.
Ja. Und letztendlich, ja, aber genau das war halt der Ansatz für diese Arbeit. Ja. Also haben die sich so Samples halt genommen und das halt, also dieses Raw Audio Signal, also die das einfach nur, was du da an Audio hast und das halt auf eine Auflösung von 44.100 Samples pro Sekunde aufgeteilt. Also quasi 44 Kilohertz. Ja, weiß ich gar nicht. Ich komme aus dem ich arbeite im Ultraschall-Business, da sind 44 Kilohertz.
Ja, okay. Okay, das ist mir klar.
Bei uns wird das so ab 60 Kilohertz interessant. Wir gehen dann bis 320.000 Kilohertz hoch.
Ja.
So, aber das ist halt ein neuronales Netzwerk, das muss das auch noch alles irgendwie verarbeiten können. Also das ist unsere Baseline. Wir schnipseln das alles in so, also eine Sekunde Ton, irgendwas, ob das jetzt quasi Lyrics, also Gesang oder Instrumental ist, schnipseln wir in 44.100 kleine Stückchen. Und das können wir ja quasi kodieren. Das können wir quasi in eine Datenbank ablegen und uns dazu irgendwas merken. Also zum Beispiel, wir versehen das dann mit so Sachen wie, wie ist das Timing, wie ist die Intonation, wie ist der Ton eigentlich, was ist das, können ihnen quasi so ja, Attribute geben. Und dann können wir das neu zusammenwürfeln. Weil wir ja quasi, Musik funktioniert ja wie eine, das weiß ja jeder, so ein Musikunterricht, so, da ist eine Technik hinter, wie du so Akkorde nebeneinander machst, was hört sich gut an, was hört sich nicht gut an, also jeder weiß, wenn du drei Tone in einem Tritonus zusammenhaust, hört sich das scheiße an. Ja, das stimmt. Das sind so die, das sind Basic-Grundlagen in der Musik. Und das kann man dem dann ja auch erklären, dem Computer, und dann kann er puzzeln. Und dann kann er gucken, wie sich das anhört. Und dann wird es nämlich schwierig, weil wie sagst du ihm, ob er sich etwas gut anhört oder nicht?
Ja, das stimmt.
Und dafür benutzt man einfach eine Datenbank wieder, wie bei jedem neuronalen Netzwerk. Und da haben sie diesem Datenset 1,2 Millionen Songs genommen.
Die sollen sich alle gut anhören.
Die hören sich an.
Okay.
Weißt du, das ist Musik, weißt du, es geht ja nur darum, weil Geschmack ist ja immer unterschiedlich. Da kannst du immer drüber streiten, von der brauchst du nicht. Aber es soll sich ja letztendlich anhören wie ein richtiger Song.
Naja.
Und dann gibst du dem neuronalen Netzwerk quasi 1,2 Millionen Songs, die er da verhackstückeln kann und sezieren kann in diesen Bits, wo er dann sagen kann, ja, das ist quasi wahrscheinlich, wenn auf so ein Stück folgt so ein Stück, folgt so ein Stück. So, dass du quasi dann so eine Hüllkurve hast und dann weißt, wie ein Song funktioniert. Daraus kann sich der Computer das halt ableiten, wie sowas funktioniert. Das lässt du ihn dann machen, einfach so zusammenbasteln. Und das funktioniert quasi immer nach dem gleichen Muster. Du hast diese Samples und den baut er wieder zusammen. Dann reißt es wieder auseinander, dann baut es wieder zusammen und das kannst du in verschiedenen Layern machen einfach. Also in inkrementellen Stücken. Du kannst halt ganz kleine, also quasi die einzelnen drei Klänge basically zusammenbauen. Also du hast drei verschiedene Töne und machst die in verschiedenen Kombinationen immer zusammen. Aber das ist ja das kleinste Inkrement. Und du hast ja quasi, wenn du da noch Lyrics dabei hast, dann soll die Musik das ja unterstützen. Das heißt, du brauchst einen immer noch klein, aber du brauchst einen etwas größeren Ausschnitt, der zusammenpasst. Also mehrere Töne, die so zusammenpassen.
Ja.
Die musst du ja dann auch wieder zusammenfinden. Und dann musst du aus diesen Schnipseln wieder ein übergeordnetes Motiv zusammenbauen. Und das quasi, und das musst du immer ja gucken. Also du baust erst so einen Dreiklang, dann baust du einen anderen daneben. Dann sagst du, ja, die hören sich zusammen nicht so gut an. Dann änderst du einen davon, bis es passt. Dann nimmst du noch einen dazu.
Und, das
und so macht er das halt auch.
Die künstliche Intelligenz dann bewerkstelligen.
Ja, das hört sich halt immer, man sagt dazu künstliche Intelligenz, aber letztendlich ist das schon sehr Computer, ne?
Ja, ja, gut.
Weil intelligent ist da dran ja jetzt erstmal nichts, wenn man einfach ausprobiert. Intelligent wird sein, weil er schneller wird, weil er lernt. Er merkt sich quasi, wenn er einmal so sagt, ich sollte keinen Tritonus bauen, dann wird er nicht jedes Mal ausprobieren und sagen, vielleicht funktioniert der ja jetzt.
Vielleicht
das merkt er. Ja, genau, vielleicht funktioniert er diesmal und dann, doch nicht. Und das ist halt dann so ein Feed-Forward-Loop. Also du fängst immer quasi bei den Kleinsten an und gehst immer nach vorne. Dann wirst du wieder von vorne und von vorne. Du könntest natürlich auch von groß wieder nach klein, aber das macht bei der Musik ja keinen Sinn, weil du ja bei dem kleinsten Stück anfangen musst irgendwie. Da gibt es auch stabilere Algorithmen und nicht so stabile Algorithmen. Das ist halt dann wieder so die Technik. Da haben sie verschiedene Algorithmen, also verschiedene neuronale Netzwerke angeguckt. Da hatte ich ja auch schon mal drüber gesprochen. Das ist so ein paar Standardnetzwerke, die halt so verschiedene Tasks ausführen können. Und für verschiedene Aufgaben sind verschiedene neuronale Netzwerke unterschiedlich stabil. Und da haben sie dann halt auch ein bisschen rumprobiert, welches da am besten funktioniert halt einfach. Aber das für uns jetzt auch vollkommen uninteressant. Letztendlich baut das Ding halt 72 Layers auf und legt die halt immer übereinander. Also diese Inkremente, um das halt zusammenzubauen. Um das dann halt zu so einem 32-Bit 44,1 Kilohertz RAW-Audio zusammenzubauen. Dazu muss man wissen, das ist jetzt nicht High-Quality, das ist nicht Hi-Fi.
Ja, okay.
Wenn du es mal, ne, weil das...
Ich will mir jetzt endlich was anhören.
wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Aber woher weiß der Mann, oder der Mann, sage ich schon, der Computer, wie er dann halt eben diese Musik dann aus diesen Inkrementen zusammenbaut? Weil, weißt du, nachher hast du so ein Schnipsel von Metallica und dann Helene Fischer und er ist sich nicht ganz sicher und er meint, oh mein Gott, das sind zwei legitime Musikdinger, warum haue ich die nicht zusammen? Also haben sie das ihnen halt auch sortieren lassen, dann halt aus diesen Datenbänken, was so klanglich dann die gleichen Verläufe hat oder die gleichen Aufbauten. Und da ist tatsächlich dann bei rausgekommen, dann haben die so eine Mindmap, die ist dann auch in den Shownotes dann halt zu finden. Da kannst du, du kannst dir selbst den Code von dem Scheiß angucken, weil die alles, ist alles öffentlich.
Alles offen, so.
Und dann siehst du halt so lustige Sachen, dann hat er halt verschiedene Interpreten einfach mal so lokalisiert, wie die sich klangtechnisch anhören und nachträglich haben die dann halt darüber quasi dann geguckt, was das für Interpreten sind und welches Genre die sind. Und dann kannst du halt dann so sehen, wie nah sich verschiedene Genres sind und verschiedene Interpreten unter sich. Also, dass du dir zum Beispiel dann anguckst, der Pop hängt halt in der Mitte, irgendwo zwischen Rock, Country und R&B. Was sehr Sinn macht, okay, weil Populärmusik ist ja so ein Mischmasch aus allem eigentlich.
Ja.
Und dass zum Beispiel Soundtracks eher Richtung Klassik gehören als zu Hip-Hop. Und dass Blues und Jazz sehr nah aneinander sind. Und wenn du dir dann zum Beispiel Pop anguckst, dass halt, selbst wenn du hier, Kiss zum Beispiel ist ganz lustig, Kiss hängt ein bisschen Richtung R&B hoch, aber noch bei Rock, aber auch sehr stark Richtung Pop. Und Frank Sinatra ist auch zwar noch Pop, aber eher Richtung Jazz.
Das macht Sinn. Passt schon ziemlich
also
gut,
das hat ja. Das Ding alles schon relativ gut rausgenommen. Und dann kommt es zu komischen Sachen, dass du dann auf musiktechnisch dann, also wenn du die zitierst, Jennifer Lopez sehr, sehr nah an Dolly Parton dran ist. Was so, wo du denkst, what?
Ja klar, warum nicht?
Wer das jetzt nicht versteht, sollte sich mal Songs dieser beiden Damen anhören und gucken, ob er das Gleiche quasi meint, aber ja, I don't know. Aber es liegt ja daran, dass das gerade so Popmusik sehr weit aufgefächert ist und dann kannst du mal so zu, sagen wir mal, Hiccups kommen, weil keiner würde das unterschreiben, dass sich das gleich anhört irgendwie. Aber offensichtlich hört sich das für den Computer gleich an. Lyrics sind da ein bisschen schwieriger, weil da ist ja auch viel Interpretation. Also selbst wenn du jetzt einen Song hast, der zum Beispiel von verschiedenen Interpreten gesungen wird, ist die Intonation oder quasi wie die interpretiert sind, ja, immer anders.
Das stimmt.
Und das verwirrt so einen Computer, weil dann gibt es kein Schema mehr.
Ja.
Also wo legst du das zu? Ist dann der Song gleich und die Interpretation eine andere oder ist das jeweils die Band und das sind quasi zwei verschiedene Songs, die nur zufällig die gleichen Lyrics haben? Das macht es trotzdem für den Computer schwieriger, quasi so eine Folge auszuarbeiten, weil offensichtlich gibt es nicht nur immer eine richtige Lösung. Das wäre für einen Computer ja cool, wenn das so wäre, was halt nicht der Fall ist. Aber auch das kann so ein neuronales Netzwerk dann halt auch lernen. Das macht dann halt mal einen falschen Trial und geht halt vielleicht mal eine andere Abbiegung und merkt dann dicht in diesem Feed-Forward-Loop irgendwann hin, also, hä, das Ende passt überhaupt gar nicht mehr zum Anfang. Ah, gehe ich noch ein bisschen zurück, guck noch mal einen anderen Weg. Ah, das passt besser. Und so puzzelt es dann halt die Lyrics aneinander. Allerdings machen die dann semantisch vielleicht keinen Sinn mehr.
Ja gut, das ist höchstwahrscheinlich der Fall.
Und was noch ein Problem war, was sie noch nicht geschafft haben, es gibt keine Refrains oder sowas. Das konnte das Programm auch noch nicht. Also, dass du so große, sich wiederholende Schleifen hast. Also, dass du quasi immer ja Refrain, Strophe, vielleicht eine Bridge oder sowas. So kreativ war das Programm dann doch noch nicht, dass es halt sowas damit halt spielen konnte. Weil das ja tatsächlich auch Stilelemente sind. Aber das steht halt dann unter Future Directions, dass das halt noch auf jeden Fall gemacht wird. Dass man halt da noch quasi einen Overlayer hat. Dass du halt quasi so eine Strophe dichtest und einen Refrain und den dann noch zusammen bastelst. Ja. Was ich noch ganz cool finde, ist, um eine Minute zu Musik zu rendern, dauert 9 Stunden.
Oh Gott. Oh Gott. Da würde ich sagen, genau, dass so mancher Song schneller geschrieben wurde.
Ja gut, aber wenn du halt einen Artist hast, der überhaupt nichts mehr schreiben kann, weil er in der Kiste liegt.
Ja gut, dann sind 9 Stunden wieder okay.
Ja. Und wenn du überlegst, was du dann Geld verdienst mit, finde ich das gut eingesetzte Zeit. Ja, du wolltest dir was anhören.
Ja.
Ich habe auch schon was rausgesucht. Und zwar haben die so eine, dann auch noch so eine kuratierte Database mit so Samples, die halt dieser AI-Komponist zusammengebastelt hat. Und zwar gibt es da diese Unseen-Lyrics. Das ist halt quasi was in einem Stil von einem Komponisten halt zusammengewürfelt worden ist, wo der halt wirklich kreativ war. Also diesen Song gibt es nicht. Das wäre dieses klassische, du hast halt einen Komponisten, der halt einen neuen Song schreibt, der war nämlich so wie Elvis Presley, irgendwas von Elvis, ein Rockstück, das er halt nie geschrieben hat.
Ja, das ist fancy. Cool.
Dann hast du halt so Re-Renderings, wo man...
Ich glaube, das höre ich mir mal an mit Elvis Presley.
Ja, dann höre ich mir das mit an, damit wir darüber sprechen können. Und natürlich werden wir das dann auch...
wir müssen mal gucken, wie das natürlich rechtlich ist. Oder weißt du, obwohl das ja eigentlich alles Open Source, ne?
Es ist Open Source, es ist öffentlich für jeden anderen. Also müssten wir das auch quasi in den Podcast reinschneiden können.
Okay, dann höre ich mal rein.
Dusty tiny fumble scarf, but the lip it tells the heart. When my toes slips, when my hair is sizzling fine.
Ich finde halt den Text so ulkig, dass der einfach keinen Sinn ergibt.
I'm dusty games, when you help, I'm good to the cataract. When it's CT with the toes, listen, please.
Aber es stimmt schon. Also ich glaube, wenn ich jetzt einfach im Auto fahren würde und das Radio das abspielen würde, ich glaube, ich würde sofort denken so, sag mal, ist das von Elvis Presley oder so?
Ja.
Ne? Ich meine, also gerade wenn du Auto, also zumindest bei mir so, wenn ich Auto fahre, so, da höre ich nicht immer auf die Texte von Songs.
Das ist eher so Hintergrundgedudel.
Genau, ne? Genau. Und das ist schon... echt cool. Ich meine, der Text ergibt natürlich 0,0 Sinn.
Und ich finde, gerade bei diesen alten Knistern aufhören, hörst du halt, dass dieses Knistern sich immer verändert. Mhm. Weil das halt wahrscheinlich, also ich nehme mal an, dass das wird zwar mitgerendert, aber das hängt halt in den Musikstücken immer unterschiedlich mit drin. Und da er das quasi als ganz normales Audiosample benutzt, ist das halt wie eine Instrumentspur.
Ja,
das finde ich ein bisschen verwirrend, weil dieses Knistern, dieses Dumpfe, das leiert so ein bisschen, weil er das offensichtlich nicht, also das ist nicht immer das Gleiche, aber das liegt halt da dran, weil das alles alte Aufnahmen halt sind. Ich nehme an, wenn wir was Moderneres nehmen, fällt uns das nicht an. Jo, dann gibt es Re-Renderings, das heißt, da hat man einfach versucht, sowas nachzuvollziehen, was es schon gibt. Also hier, dann siehst du zum Beispiel hier Alternative Metal in Style of Disturbed. Was ich aber ganz cool finde, sind die Completions. Da fängt halt ein Song an und man hat dem die AI einfach da drauf gelassen, mach den mal fertig.
Oh, das ist natürlich geil.
Stimmt, das ist super.
Hier steht, we provided 12 seconds of audio to condition on a jukebox complete.
Ja, es ist super. Und da würde ich vorschlagen, dass wir uns mal hier den letzten Pop in Style of Rick Astley anhören. Okay. Weil das kennen wir alle. Guck mal, ob du rausfindest, wann die AI übernimmt.
Du hörst so, als wenn du so gerade irgendwie so ein Hiccup hast, wie beim Stimmbruch.
Ja. Und das Schlimme ist... er kommt dann irgendwann, aber...
Das ist mehr so durchgenudelt einfach.
Das Schlimme ist, der Text ist dann da und dann kommt dieser Refrain, aber er ist nicht als Refrain, den du kennst.
Ja, ja.
Es kommt aber, es steht da dieses Never gonna get you up, never gonna get you down. Und du hörst das. Und du,
einfach so weiter durchgedudelt.
Es passt halt, genau. Es ja. hört sich so an, als wär's der Song, aber du da spätestens da merkst du, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Enttäuschung. Aber es ist einfach ziemlich cool. Das bei diesen Completions fällt es dir halt auf, weil da das immer halt das Original ist. Und ich fand's super, was technisch alles möglich ist.
Verrückt.
Also, muss erst mal irgendwann braucht man Musiker überhaupt gar nicht mehr, wenn das so weitergeht. Ist irgendwie Computer da drauf los.
Vor allem, also, ich meine, wenn das Ding jetzt noch hinkriegen würde, halt Refrains zu bauen und du nicht sozusagen, also jetzt bei einem Completion, da ist es natürlich auch so, du erwartest was. Du kennst den Song, du hast...
Genau.
Deshalb fand ich das so interessant. Egal, ob du jetzt den Song magst oder nicht, es gibt halt nur eine Form, die du als in Anführungszeichen richtig abgespeichert hast. Und wenn das halt nicht kommt, ist es so, wie wenn du dich irgendwie bei SingStar versinkst, so ungefähr.
Ja. Und was man hier halt noch, finde ich, auch stark hört, ist halt quasi, dass das nur 44 Kilohertz sind. Du hörst es knistern. Du hörst es rauschen.
Ja.
Also selbst wenn es nicht Elvis Presley ist, weil es halt nur 44 Kilohertz sind.
Ja.
Aber das kannst du natürlich auch noch weiter skalieren, aber dann rastet das wahrscheinlich irgendwann vollkommen aus.
Ja.
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das nicht auf einem Dell Optiplex gerechnet haben. Die hatten wahrscheinlich schon severe Rechenpower dahinter.
Ja, hatten wahrscheinlich schon einen Casio-Taschenrechner. Ja, echt fancy Shit, muss man sagen.
Ja, ich fand's auch ganz cool. Ich musste es mal teilen.
Echt cool gemacht. Verrückt. Jetzt fängt Skynet schon an, Songs zu schreiben.
Ja, solange er nur das tut, mein Gott.
Ja, gut, das stimmt.
Solange wir die Computer mit Musik beschäftigen, kommen sie auf keine anderen dummen Ideen.
True. Das ist wohl wahr.
Wie kriegen wir jetzt eine Überleitung hin zu toten Dickhäutern? War das eine Überleitung?
Ja, ich habe zwar eigentlich erst mit einem anderen Thema angefangen.
Also nein, andere wollte ich jetzt, das war mir zu lang.
Aber ich kann auch mit den toten Dickhäutern anfangen, das ist eigentlich relativ wurscht, sage ich mal. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, in Botswana war jetzt die letzten Tage, Wochen, Monate so ein rätselhaftes Elefantensterben.
Da habe ich von gelesen.
Genau, da sind wirklich massenhaft, kann man eigentlich sagen. Also zu dem Zeitpunkt, wo dieser Artikel geschrieben wurde, und das war jetzt vor einer Woche oder so, ja, irgendwie sowas, waren 330 Elefanten schon gestorben. Das ist ja schon mal eine Hausnummer, wenn man bedenkt, dass die nicht wie unsere kackenden Stadttauben existieren. Von der Anzahl her ist das ja schon eine relevante...
Stadttauben.
Ja, ist doch wahr. Ja. Ist das eine durchaus relevante Zahl an gestorbenen Tieren. Und man wusste nicht so wirklich, weshalb eigentlich. Weil die Tiere wiesen jetzt keine offensichtlichen Verletzungen irgendwie aus, sodass man direkt gesagt hätte, okay, die sind Wilderern zum Opfer gefallen. Man konnte jetzt auch nicht direkt irgendwie eine Seuche oder sowas feststellen, woraufhin dann eben die Regierung von Botswana im Prinzip jegliche Forscherteams dazu eingeladen und aufgerufen hat, von diesen toten Tieren irgendwelche Proben zu nehmen und zu analysieren, weil die halt selber mit ihrem Latein sozusagen am Ende waren. Und letztendlich haben sie dann, nachdem sie halt keine Viren, keine Bakterien oder sowas nachweisen konnten, das nächst naheliegende genommen, und zwar Toxine einfach, dass sie davon ausgegangen sind, dass sie irgendwie vergiftet wurden, beziehungsweise an Gift gestorben sind. Und da sind sie letztendlich jetzt auch zu einem Ergebnis gekommen. Und zwar sind die wahrscheinlich an dem Gift von Cyanobakterien gestorben. Ja,
also Blausäure.
Nee, nicht blau, ja, nicht direkt Blausäure, aber Blaualgen halt.
Ja.
Und.
Hä, aber das ist ja.
Ja, die. Ja, die. Nee.
Ja, lass es.
Ist ja nicht direkt Cyanid. Nein, aber die Funktion ist ähnlich, genau. Ja. Und da haben sie dann eben, weil das war nämlich auch ganz interessant, weil die, die Todeszahlen sind nämlich jetzt in der letzten Zeit auch wieder rückläufig gewesen, was sie dann jetzt retrospektiv festgestellt haben.
Weil die Algenblüte nachgelassen hat.
Nee, weil einfach die kontaminierten Wasserlöcher ausgetrocknet sind.
Okay, also kann man das Problem natürlich auch lösen.
Genau, weil die, wenn die Wasserlöcher halt trocken sind, dann können sie auch keine Bakterien mehr zu sich nehmen. Und das war, also ist jetzt aktuell im Prinzip die Konsens-Todesursache.
Aber hätte man da nicht auch sehen müssen, dass andere Tiere, die da aus diesen Wasserlöchern getrunken haben, tot umfallen?
Das haben sie nämlich dann auch direkt als erstes als, sage ich mal, fragwürdig dargestellt, weil natürlich sollte man davon ausgehen, dass andere Tiere dann auch daran sterben. So richtig, sage ich mal, evident konnten die da auch noch keine Lösung für oder keine Erklärung für finden. Was aber ihnen als, sage ich mal, am naheliegendsten schien, war, dass im Verhältnis zum Körpergewicht Elefanten relativ viel Wasser trinken.
Weil ich hätte jetzt nämlich gesagt, es braucht ja schon relativ viel Gift, bis du so einen Elefant aus dem Latschen haust.
Genau, also die trinken generell gut, vom Körpergewicht her relativ viel Wasser und nehmen damit dann auch relativ viel, viel Gift auf. Und was sie auch im Gegensatz zu anderen Tieren machen, ist, die baden und spielen sehr viel in Wasser, sodass die Forscher eben auch gesagt haben, dass sie wahrscheinlich auch eine nicht irrelevante Menge an Toxinen über die Haut aufgenommen haben dann. Und was halt bisher natürlich, weil, sag ich mal, kein Bedarf da war, noch niemand erforscht hat, ist, ob nicht vielleicht einfach, warum auch immer, der Elefantenorganismus für dieses Toxin letztendlich anfälliger ist, ne? Ich meine, es gibt ja auch... Ja,
das kann natürlich auch sein.
Ich meine, es gibt ja in der Natur auch irgendwelche Tierchen oder so, die Sachen futtern können, die für uns Menschen giftig sind, einfach weil die dagegen immun sind.
Das wird aber keine lustige Studie.
Nee, das wird keine lustige Studie. Ja, aber auf jeden
Fall... Aber lustig, dass du das jetzt das Thema aufgebaut hast. Ich weiß nämlich, vor ein paar Jahren gab es sowas, oder war das schon Jahrzehnte, da hatte man auch genauso einen ähnlichen mysteriösen Fall mit Rentieren in Sibirien. Die sind auch herdenweise tot umgefallen. Und da war es dann nämlich auch was Ähnliches. Ich weiß es nicht, ob es auch die gleiche Ursache war, aber ich erinnere mich auch, da war es nämlich auch so ein rätselhaftes Massensterben von irgendwelchen Rentierviechern.
Ja gut, ich meine, in Sibirien weiß ich jetzt nicht, ob... Ich glaube, das ist zu kalt für Cyanobakterien da. Aber.
Ich meine, es wäre mich auch irgendwie dann halt so ein Umwelt. War das irgendwie irgendwelche.
Eine Bakterien, heiße Quelle oder so.
Ja, aber es war auch relativ weit vorbei. Egal, aber ich erinnere mich auch, dass da irgendwas war. Das war auch ähnliches Setting.
Ja. Nee, aber fand ich auf jeden Fall ganz interessant, dass da letztendlich so ein kleines Bakterium. Diese 330 Dickhäuter da anscheinend niedergestreckt hat.
Ja, die Bakterien, das sind die eigentlichen Kings der Erde.
Ja, vor allem, ich meine...
jetzt in der Pandemie sollte uns das lehren, dass die Mikroorganismen so generell, dass wir uns da diesen Titel mit der Krone der Schöpfung, dass wir da aufpassen sollten.
Ja und ich meine, man muss ja auch bedenken, die sage ich mal, Urväter der Cyanobakterien und anderen Bakterien sind ja auch dafür verantwortlich, dass wir jetzt, also einmal in unseren menschlichen Zellen die Mitochondrien haben, die Energie herstellen und die Pflanzen die Chloroplasten.
Ach, tatsächlich?
Da gibt es ja die Endosymbionten-Theorie, falls du dich an Biounterricht noch erinnerst.
Ich habe zum frühestmöglichen Zeitpunkt Bio abgewählt.
Die Endosymbionten-Theorie besagt ja letztendlich, weil... okay, warte. Ich muss ein bisschen weiter ausholen.
Oh yeah.
Ja, aber erstmal muss man ja ein bisschen erklären, was überhaupt Mitochondrien und Chloroplasten sind.
Ach du Jemine, so weit willst du auch so.
Ja, das muss man ja schon verstanden haben. Also wir haben in unseren menschlichen Zellen haben wir halt die Mitochondrien, die letztendlich die Energie herstellen für alles im Körper, sage ich mal. Haben aber eine besondere Rolle als... Zellbestandteil, sage ich mal, weil die haben nämlich auch nochmal eine eigene DNA. Und das konnte man, es gibt tatsächlich auch Erbkrankheiten, die nur durch DNA vererbt werden, nur durch die Mitochondrien-DNA vererbt werden. Und das ist wiederum ganz interessant, weil die können nur von Müttern übertragen werden, weil nämlich bei der Verschmelzung von Spermium und Eizelle die Mitochondrien von dem Spermium zurückbleiben. Die gehen gar nicht in die Eizelle rein. Nur als kleiner Side-Fact.
Cooler Side-Fact.
Und man konnte sich lange nicht erklären, warum die Mitochondrien eine eigene DNA haben. Und die Endosymbiontentheorie beruht eben darauf, dass sie letztendlich besagt, dass irgendwann zu Urzeiten mal eine eukaryotische Zelle, also eine Zelle wie wir und alle Tiere, sage ich mal, alle lebenden Tiere, sie besitzen, dass die mal ein Bakterium halt in sich aufgenommen hat, das aber nicht abgetötet hat, sondern eben dann zu einem Bestandteil ihrer festen Zellstruktur gemacht haben.
Sozusagen, ja, also sich so einverleibt.
Ja, im Prinzip. So als wenn die im Prinzip gesagt hätten, so, okay, ich nehme dieses Gebäude noch mit in meine Stadt rein und behalte sie da und zerstöre es nicht. Und nutze im Prinzip die Funktion davon.
Aber ändert die Architektur nicht. Also quasi, meine Stadt hat eine vollkommen andere Architektur als das Gebäude, was ich noch mitnehme.
Ja, so ungefähr kann man es sagen. Und ja, okay. Das besagt eben diese Endosymbiontentheorie. Und ähnlich ist es auch mit den Chloroplasten bei Pflanzen. Und die Chloroplasten sind letztendlich das Pendant zu unseren Mitochondrien in den menschlichen bzw. tierischen Zellen.
Nur können die das mit dieser Photosynthese.
Genau, die brauchen halt keinen Zucker und Sauerstoff, sondern denen reicht Luft und Liebe. Und halt Licht.
Luft und Liebe und Licht.
Genau, und
je nachdem, welche Esoteriker du fragst, geht das auch bei Menschen.
Ja, ja. Da fangen wir jetzt nicht mit an. Ja. Und jetzt habe ich den Faden verloren, wie ich eigentlich überhaupt zu der Endosymbiontentheorie gekommen bin. Naja, egal. Auf jeden Fall sind wir so zu unseren Mitochondrien gekommen und ja, die Cyanobakterien leben in jedem von uns. Wenn man so möchte. Beziehungsweise halt.
Das ist aber auch gerade nicht.
Beziehungsweise die Vorfahren der Cyanobakterien.
Okay.
Ja.
Also ein zweischneidiges Schwert.
Mehr oder weniger. Genau. Wo wir von toten Dickhäutern sprechen, kommen wir zum amerikanischen Präsidenten.
Oh mein Gott.
Ich höre das.
Wir sind.
Ja.
Ja, ich sterbe gerade noch bei der Überleitung. Ja.
Ja. Nee, der zweite Teil.
Oh mein Gott.
Der zweite Teil von meinem Paper-Abschnitt in Anführungszeichen. Da geht es um diesen schönen Antikörper-Cocktail, den unser Trump da bekommen hat mit seiner
Erkrankung. Und jetzt jedem Amerikaner kostenlos zur Verfügung stellen will. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist bis zu mir jetzt noch gar nicht durchgedrungen, aber...
Doch, hat er doch gesagt, er möchte, dass alle Amerikaner kostenlos die gleiche Medizin bekommen, die er bekommen hat.
Jo, das ist unrealistisch.
Ach was!
Nee, und zwar hat er da... wie gesagt, so einen fancy Cocktail aus Antikörpern bekommen. Ich hatte extra nochmal nachgeguckt gehabt, weil ich hatte ja vor 2 oder 3 Folgen auch schon mal über so einen Antikörper gesprochen gehabt.
Ich meine nämlich auch, dass
genau,
ich
der das, eingesetzt werden
das
sollte,
kam mir bekannt
der vor. Eingesetzt werden sollte, wenn zum Beispiel in irgendwelchen, also im Prinzip als Passivimpfung eingesetzt werden sollte, wenn in irgendwelchen Institutionen irgendwie Corona ausbricht und du Patienten hast, die nicht geimpft werden können. Es ist tatsächlich aber nicht derselbe Antikörper, den da der Trump bekommen hat. Wäre ja auch hier banal anzunehmen, dass der irgendwas kriegt, was jeder andere auch kriegen könnte. Genau, aber also dieser der Antikörper-Cocktail nennt sich Regen-Cov-2, also REGN-Cov-2, keine Ahnung, woher diese Abkürzung
ich hätte kommt. Schon Regen gesagt.
Ja, ich wollte auch gerade Regen sagen, aber...
Regen.
Genau. Regeneration. Regen. Also.
Ja, Regen.
Irgendwie sowas haben die sich wahrscheinlich dabei gedacht. Ja. Auf jeden Fall ist das ein Cocktail aus zwei verschiedenen monoklonalen Antikörpern. Einmal dem Regen 10933 und dem Regen 10987.
Schön.
Und genau, der soll eben dazu dienen, um die Symptome zu lindern von Corona-Erkrankten. Und das Ganze ist aber eigentlich auch, ich meine, hatten Sie ja auch schon in den Nachrichten gesagt, noch gar nicht zugelassen, sondern befindet sich aktuell in einer laufenden, randomisierten Doppelblindstudie.
Ja, schön, dass er mitgemacht hat.
Genau. Ja gut, ich meine, bei ihm war es jetzt nicht verblindet. Ne? Der hat mit Sicherheit kein Placebo bekommen.
Wer weiß.
Und das ist auch in Anführungszeichen noch nur eine Phase 2 beziehungsweise so gerade Phase 3 Studie. Also es ist,
ja, und wie kommt man das dann da drauf, dem US-Präsidenten das reinzukippen?
Ja, weil die bisherigen Ergebnisse recht vielversprechend sind. Und vielleicht wollte...
Mein Gott, das hätte ihm auch das auch Hirn frittieren können. Ach nee, warte.
Genau, wo nichts ist, kann auch nichts kaputt gemacht werden. Ja. Na, vielleicht hat auch jemand die Hoffnung, dass er vielleicht dran stirbt. Ich weiß es ja nicht. Nee, auf jeden
Fall. Ich musste mich ja schon zurückhalten, dass ich da nicht einem Verschwörungsmythos aufsitze. Ich dachte so, der Zeitpunkt ist schon suspicious. Er kackt bei einem TV-Duell ab und auf einmal hat er magischerweise Corona und kann sich dann so durchschlawenzeln. Aber so desorientiert, wie er da durch den Rosengarten da von diesem Hubschrauber ins Weiße Haus zurückgetapert ist, da hat er mir so, okay,
ja, nee, das stimmt.
Den haben sie schon abgeschossen.
Ja. Aber die Ergebnisse aus dieser Studie, die jetzt ja noch am Laufen ist, sind tatsächlich eigentlich ganz vielversprechend, muss man dazu sagen. Und zwar wurden die, also natürlich einmal logischerweise, wie es bei so einer Doppelblindstudie ist, wurde das Ganze unterteilt in eine Placebo-Gruppe und eben eine Verum-Gruppe, also die dann wirklich die Antikörper kriegen. Und dann hat man diese nochmal unterteilt in eine Gruppe mit Patienten, die seropositiv sind. Das bedeutet, die schon körpereigene Antikörper gebildet haben. Die seronegativ sind, das bedeutet, die noch keine gebildet haben und aber auf jeden Fall positiv sind für den Coronavirus. Und welche, wo der Immunstatus noch unklar ist, beziehungsweise nicht genau identifiziert werden konnte. Und
wie ist das möglich? Ich habe gedacht, das wäre so eine binäre Sache.
Nee, ist es nicht. Du hast ja auch verschiedene Antikörperklassen im Körper. Für die Akutantwort.
Ich glaube, da hast du auch schon mal drüber.
Genau, also
ja, Immunantwort
ist was ganz Kompliziertes. Und ich meine, letztendlich ist es ja auch so, ob du sagst, ob einer seronegativ oder seropositiv ist. Das ist ja, indem du sagst, so ab der Zahl ist positiv und ab darunter ist. Und wenn dann halt so genau auf der Grenze bist, ist es halt manchmal schwierig zu sagen.
Dann sind wir wieder bei dieser Grenzwertdiskussion. Das finde ich ja momentan sowieso auch ein bisschen schwierig. Ja.
Oder zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür ist Hepatitis B-Impfung. Da gibt es nämlich sogenannte, also nach einer Hepatitis B-Impfung gibt es sogenannte Low- oder Non-Responder. Oder auch welche, die sozusagen den Impfstoff-Titer wieder abbauen, weil also der Impfstoff-Titer, den man so oft hört, sage ich mal, ist nichts anderes als im Prinzip die Anzahl oder die Einheiten an Antikörpern, die der Körper bildet, um letztendlich dann das Hepatitis B-Virus in dem Fall abzuwehren. Und man sagt, es ist eine erfolgreiche Impfung durchgeführt worden, wenn 6 Wochen nach der Impfung der Titer bei über 100 Einheiten pro Milliliter liegt. Das ist dann eben eine normale Impfantwort letztendlich. Dann gibt es sogenannte Low-Responder. Die haben dann nach den 6 Wochen einen Impftiter zwischen 10 bis 100. Und dann gibt es eben Non-Responder und die haben dann einen Wert unter 10, wie der Name schon sagt.
Also quasi ist nichts
passiert. Genau. Und es gibt so Leute, wie mich zum Beispiel, die anfänglich einen Titer über 100 haben. Der sollte aber eigentlich für mindestens 10 Jahre halten. Aber bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich nach 2 Jahren habe ich dann keinen nachweisbaren Titer mehr. Und da ist dann jetzt zum Beispiel die Sache, normalerweise würde man angeben, okay, wenn kein Titer da ist, ist auch keine Immunantwort da. Dem ist aber nicht so, weil Studien haben herausgefunden, dass selbst bei Non-Respondern, die keine erhöhte Infektionsgefahr haben gegenüber Hepatitis B, sodass man davon ausgeht, dass es irgendwelche zellulären Gedächtniszellen gibt, die eben bei der Impfung den Impfstoff aufnehmen, eine Immunität erzeugen, die aber nicht anhand des Titers messbar ist.
Also offensichtlich ist das Messsystem falsch, weil die Immunsysteme so unterschiedlich arbeiten, dass das damit, also quasi die Immunisierung damit nicht zweifelsfrei bestimmt werden kann.
Ja, so kannst du es auch nicht sagen. Also die klassische Immunität kannst du darüber schon messen, weil das ist im Prinzip das Grundprinzip der Immunität, dass aufgrund dessen, dass du dem Körper einen Fremdstoff gibst, der daraufhin spezifische Antikörper bildet, der eben diesen Fremdstoff unschädlich macht. Das ist im Prinzip die klassische Definition einer Immunität im menschlichen Körper. Es gibt aber halt noch andere Wege, wie auch, sage ich mal, Viren oder andere oder Bakterien oder Fremdbestandteile bekämpft werden können. Deswegen, also es, sagen wir so, es stimmt schon, das Messinstrument, es gibt halt nur Ausnahmen. Und das ist das Problem.
Das ist das Problem.
Genau. Aber zurück hier zu dem Antikörpergedöns mit hier unserem schönen Corona. Und da hat dann eben gezeigt, dass dieser Antikörper-Cocktail bei seronegativen Patienten die Viruslast von SARS-CoV-2 bis zum siebten Tag signifikant reduzieren konnte. Dann war es noch so, dass bei seropositiven Patienten die sozusagen die Virusgrundwerte auch bis zum siebten Tag nochmal stärker verringert werden konnte. Die haben generell natürlich dadurch, dass sie schon körpereigene Antikörper haben, eine geringere Viruslast als die seronegativen. Aber das wurde dann nochmals zusätzlich gedrückt, was eben auch zeigt, dass dieser Antikörper auf jeden Fall im Prinzip effektiv und spezifisch ist für das Coronavirus. Allerdings war es so, dass man zwar eine Reduktion von den Symptomen auch zeigen konnte, die waren aber nicht signifikant, leider. Zwar knapp, also die Reduktion, also die Signifikanz für die Symptomreduktion lag bei 0,05 für einen P-Wert. Also und bei 0,09 und bei 0,05 ist normalerweise der Cut-Off, wo man sagt, okay, ab da ist es ein signifikantes Ergebnis, weil die Irrtumswahrscheinlichkeit zu vernachlässigen ist. Und das ist eben noch nicht der Fall. Ich meine, jetzt sind die natürlich noch nicht fertig mit ihrer Studie. Wenn dann noch mehr Daten dazukommen, kann es natürlich sein, dass die Ergebnisse noch signifikant werden. Aber ja, es scheint auf jeden Fall kein schlechter Ansatz zu sein, um es mal so zu sagen. Aber ich bezweifle dennoch, dass dieser Antikörper für die breite Masse sinnvoll ist. Und ja, deswegen hoffe ich immer noch auf einen Impfstoff. Aber da hat ja auch jetzt vor einer Woche ungefähr, ich weiß nicht gar nicht, ob es einer von den beiden war oder beide zusammen, aber auf jeden Fall Pfizer und BioNTech, die arbeiten ja zusammen an diesem mRNA-Impfstoff. Und die haben jetzt gesagt, dass sie im Prinzip kurz vor der Vollendung ihrer Studien sind und eventuell noch schaffen, bis Ende November einen Zulassungsantrag zu stellen für den Impfstoff. Und die haben auch ein, ich weiß gar nicht, wie man das auf schlau nennt, aber die haben auf jeden Fall ein...
Auf schlau nennen.
Ja, oder wie der Fachbegriff dafür ist, weil die haben nämlich einen speziellen, sage ich mal, Zulassungsantrag bei der europäischen Institution, die für die Zulassung von Medikamenten zuständig ist, gestellt. Weil normalerweise ist es halt so, du erfindest ein Medikament oder halt einen Impfstoff und wenn der fertig ist, stellst du den Antrag und dann guckt die europäische Agentur eben für Arzneimittelzulassung, ob das okay ist oder nicht. Problem ist halt, dass du eine relativ lange Wartezeit hast, weil die sich erstmal durch den kompletten Datensatz durcharbeiten müssen, bevor die sagen können, ja oder nein.
Ja.
Jetzt bei diesem beschleunigten Verfahren ist es so, dass die nicht erst, wenn das fertig ist, das Ganze betreuen, sondern die begleiten im Prinzip den Forschungsprozess. Also die haben, während die Daten
entstehen... Also da müssen sie es nicht nach... Ja, da müssen
genau,
sie es nachträglich nicht noch
genau, die kriegen im Prinzip die komplette Forschung mit, sodass die dann, wenn die Forschung zu Ende ist, schneller im Prinzip aus den Daten, weil die natürlich gesehen haben, wie die erhoben wurden, schneller sagen können, okay, go.
Das ist aber ja, da ist ja nichts gegen einzuwenden jetzt erstmal.
Ja, und zumindest sind die schon so optimistisch, was die Ergebnisse angeht, dass die auch aktuell schon dabei sind, massig Impfstoff zu produzieren.
Ja, vorzuproduzieren.
Genau.
Oh, das ist schon ein Risiko.
Genau, und ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ich habe leider einen Artikel mir nicht hier gespeichert, dass ich nachlesen kann, blöderweise. Aber die haben gesagt, sobald, also wenn der Impfstoff zugelassen wird, haben sie mehr oder weniger mit der Zulassung vermutlich ungefähr 100 Millionen Impfdosen zur Verfügung.
Wow.
Das wäre schon mal nicht schlecht.
Ja, ist wahrscheinlich erstmal nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber besser haben.
Genau.
Und nicht brauchen, das brauchen wir nicht haben, nein. Aber ja.
Ja.
Es läuft sich da was. Aber bis zur S-Wahl wird es wahrscheinlich nichts werden.
Nee, das mit Sicherheit nicht. Und ich bin, oh Gott, Ich möchte gar nicht dran denken.
Nein, ich finde auch, wir haben bisher das Thema wunderbar im Chef. Ja.
Wir können darüber reden, wenn Amerika in Schutt und Asche liegt.
Wir warten es einfach ab. Ja. Aber Europa spielt sowieso in der Diskussion überhaupt gar keine Rolle.
Nee. Ja. Gut. Das war.
Du bist fertig.
Ich bin fertig. Wie gesagt, heute etwas kürzer und unfundierter, in Anführungszeichen.
Alles wunderbar. Ich muss mich auch verbessern. Ich sehe gerade, wir nehmen tatsächlich auch 44,1 Kilohertz auf.
Mm. Na dann.
Also ist das doch decent quality.
Na denn.
Oder wir nehmen halt auch in Schundqualität auf.
Nein, niemals.
Ja.
Ja.
Wollte ich nur noch nachgereicht haben. Nicht, dass dann heißt, das ist gängiger Industriestandard und hier so. Ne? Aber ja. In irgendwas musst du samplen, weil kontinuierlich kann der halt nicht.
Nee, das stimmt.
Aber offensichtlich läuft das hier genauso.
Ja.
Nepperschlepper Arschgeigen. Innenminister Reul von NRW hier, der hat in einem Interview einen Satz gesagt, der mir aufgestoßen hat. Weil er hat gesagt, in Zusammenhang mit dem ganzen Corona-Geschehen. Ich lese das jetzt einfach vor, dann können wir uns ja darüber ja mal unterhalten. Und zwar, ich bin mir auch nicht sicher, was das bringt, wenn Wissenschaftler jetzt einfach mal eine Untersuchung machen, sondern ich sage, wir brauchen Fakten.
Ja, das ist ja vollkommen legitim, würde ich auch so haben.
Und dieser Satz ist einfach auf so vielen Ebenen meines Erachtens falsch.
Ja.
Und es zeigt leider auch, wie en vogue momentan halt diese, wie nennt man das, Wissenschaftsverdrossenheit ist.
Ja,
weißt du, wenn du Fakten haben willst, dann kommst du um Wissenschaft nicht rum. Ja, letztendlich weiß ich, was er meint. Wir brauchen jetzt quasi eine Entscheidung, weil erst auf eine lange Studie warten.
Ja, sagen wir löst so, das die, Problem die Intention nicht. Dahinter kann man verstehen, aber diese, wie er es formuliert hat, ist halt einfach tödlich.
Ja, und ich finde, das lässt einfach so tief blicken, weißt du, dass dann wundert es auch halt nicht, wenn er sagen so, ja, die Wissenschaftler wissen ja eh nicht, wovon sie sprechen, weil die widersprechen sich ja immer alle gegenseitig. Aber das ist, dass das halt das größte Gut ist, was wir in der Wissenschaft haben können, das verstehen irgendwie die Leute nicht. Weißt du, man kann als Wissenschaftler Dinge herausfinden, in Anführungszeichen, und behaupten und sie daran arbeiten und dann kommt wer anders mit einer anderen Erkenntnis rum und dann kann man da einen Diskurs drüber finden und dann kommt man zu einer richtigen Antwort. Wissenschaft funktioniert nur so. Jemand stellt eine These aus, dann stellt jemand eine Gegenthese aus und dann arbeitet man sich so Stück für Stück vorwärts. Niemand, weißt du, dieser Religionsquatsch immer so nach dem Motto, jemand ist erleuchtet worden, jemand hat auf einem Feld gestanden und die richtige, für alle Zeit geltende Weisheit empfangen. Das ist Blödsinn und das wird es in der Wissenschaft doch nicht geben. Und das ist alles Arbeit, es kostet Zeit, aber das sind die Fakten. Wenn wir halt schneller arbeiten wollen, dann müssen wir halt die Fakten, in Anführungsstrichen, halt außen vor lassen. Dann müssen wir halt eine harte Entscheidung treffen auf Basis des Wissens, das wir zu diesem Zeitpunkt haben. Aber nicht sagen, wir können Fakten haben oder Wissenschaft, weil das ist Blödsinn.
Ja, das stimmt. Ja, das erinnert mich ein bisschen immer an die Aussage, die ich auch immer gerne nehme, mit dem, meine Meinung steht fest, irritiere mich jetzt nicht mit Fakten. Das ist so dieselbe Kategorie.
Aber der Satz ist richtig.
Naja.
Der ist richtig.
Ja.
Weil es geht um Meinung und Fakten. Eine Faktenlage kann der Meinung entsprechen, muss aber nicht.
Ja.
Aber weißt du, ne?
Ja, ich meine, diese Aussage, die widerspricht halt auch dem Grundprinzip eigentlich der wissenschaftlichen Forschung, ne? Weil ich meine, das ist auch was mir erst eigentlich im Statistikunterricht an der Uni wirklich bewusst geworden ist, weil man denkt ja immer, wenn man irgendwelche Studien macht, macht man die, um irgendwas wirklich aktiv zu bestätigen, also zu verifizieren. Aber eigentlich machst du ja das Gegenteil. Du, sag ich mal, falsifizierst ja andere Aussagen. Du sagst letztendlich, du stellst dir, sag ich mal, Hypothesen auf und widerlegst nur eine Hypothese, sagst aber damit ja nicht automatisch, dass die von dir proklamierte die einzig richtige ist.
Richtig.
Mit deiner Forschung hinterfragst du den Status quo und sagst, wenn du ihn mit deiner Forschung widerlegen kannst, okay, der Status quo ist falsch, deswegen kann man annehmen, dass das, was ich herausgefunden habe, ist nicht falsch ist. Aber du sagst nicht, dass es hundertprozentig richtig ist.
Das ist halt, für mich ist das immer so, du läufst halt durch einen dunklen Raum mit einer Taschenlampe. Du siehst halt immer nur einen kleinen Ausschnitt in deiner Forschung, in deinem Forschungsbereich. Das mag sein, dass du damit die Wahrheit siehst in deinem Spot.
Ja.
Aber das heißt nicht, dass es die totale Wahrheit ist, weil den Rest des Raums siehst du halt logischerweise nicht.
Ja.
Der kann halt zu einer vollkommen anderen Schluss führen, er kann dich bestätigen, er kann aber auch es erweitern. Das wissen wir nicht. Wir können nur in unserem Spotlight arbeiten. Und da können wir sagen, da ist es so. Es scheint so, weil das sieht hier in dem Spotlight so aus. Sag mal.
Ja, das stimmt.
Den Lichtschalter haben wir immer noch nicht gefunden. Das wäre toll, weil das ist diese Erleuchtung, von der wir immer sprechen. Also plöpp, einfach den Schalter an.
Weißt du, was ich da denken muss? Mit dem Lichtschalter haben wir immer noch nicht gefunden. Als wir in New York in dem Hostel waren.
Oh mein Gott, den Lichtschalter haben wir wirklich nicht gefunden. Der war auch gut getarnt.
Der war echt gut getarnt. Also zur Erläuterung, das war, als wir in der 10. Klasse, oder wann war das? Ich glaube schon.
10.11.
Da waren wir für den Austausch in Amerika, eigentlich in North Carolina, im wunderschönen Örtchen Roxboro. Aber davor waren wir noch für 2 oder 3 Nächte eben in New York, um auch noch ein bisschen, sag ich mal, Sightseeing zu machen einfach. Und da aber natürlich als Klassenfahrt man nicht im Marriott am Times Square übernachten kann, hatten wir, eigentlich strategisch gelegen, gar nicht so schlecht. Also es war ja irgendwie 2 oder 3 Blocks nur vom Empire State Building entfernt.
Ja,
War das halt ein Hostel, was früher mal ein Puff war jetzt ein Künstlerhostel.
Ein Art Hotel.
Ja, genau.
Oder was, wie das
War vom Grundprinzip her eigentlich auch ganz lustig gemacht, weil du hattest halt jede Etage, sage ich mal, so mottomäßig wirklich von Decke bis Boden angestrichen.
Und jeder Raum war
anders. Jedes Zimmer hatte halt ein eigenes Motto. Und wir waren ja zu, weiß nicht, 12, 14 Schülern oder so und waren halt 4 Jungs. Der Rest waren Mädels, was sollte man jetzt eigentlich meinen, was eigentlich cool ist. Aber auf jeden Fall waren wir dann eben immer zu viert als Jungs auf einem Zimmer.
Oh Gott, in Washington ist das gar nicht gut gelaufen.
Nee, in Washington ist das gar nicht gut gelaufen.
Da hatten wir Bettwanzen.
Ja. Aber das war dann, als wir angekommen sind, das war halt irgendwann abends, irgendwie so gegen 8, 9 Uhr oder so, sodass es halt draußen auf jeden Fall schon dunkel war. Und wir sind halt in das Zimmer rein und als wir reingegangen sind, fiel halt noch das Licht vom Flur ins Zimmer rein, sodass man was sehen konnte. Und es war auch jetzt nicht stockduster ohne Licht, aber halt so dämmerig, sodass du halt nicht alles gut gesehen hast. Wir sind in das Zimmer rein, die Tür fiel hinter uns ins Schloss und es war dunkel. Nicht stockduster, aber so dunkel, dass du nicht gut was sehen konntest. Und das Problem war, dass unser Zimmer als Motto irgendwie Wald hatte. Demnach waren alle Wände inklusive Decke halt mit Bäumen, also wie wenn du im Wald stehst, angestrichen. Und wenn ich sage alles, meine ich wirklich alles. Inklusive
selbst die Badezimmertür.
Genau, Badezimmertür. Fensterläden, Lichtschalter, alles. Wirklich alles. Und das war halt das Problem. Weil wir wussten ungefähr, wo wir reingekommen sind, aber halt nicht mehr genau. Sodass wir als erstes eine Tür gefunden haben. Das war halt, wie gesagt, das Bad. Und dann mussten wir irgendwo, haben wir uns an den Wänden entlang getastet, um diesen blöden Lichtschalter zu finden, dass wir mal Licht in der Wohnung haben.
Das war schon lustig. Netter Exkurs. Ja.
Und als wir dann,
da könnten wir auch einen Podcast drüber machen.
Ja.
Dumme Urlaubsgeschichten.
Oh, ja. Und als wir dann da raus sind, haben wir im Deckenventilator noch Seife geschreddert, erinnere ich mich, weil es
war keiner von uns beiden, aber wir waren anwesend. Ja.
Das war eigentlich auch lebensgefährlich, muss man fast schon sagen, wenn das Ding irgendwo eingeschlagen wäre. Egal. Gut, kommen wir zurück zur Wissenschaft.
Es war Wissenschaft, Physik war es.
Oh ja. Gut, komme ich zu meinem Zwischenunterhaltungsgedöns. Ich habe es mal einfach genannt, der schwarze Tod. Und ich meine damit nicht die Pest, sondern ein, ja, wie soll ich sagen, Mittelchen ist eigentlich falsch, ein Wirkstoff, beziehungsweise ein Pflanzenstoff namens Glycyrrhizin. Das wird jetzt den meisten mir eingeschlossen, bis ich davon gelesen habe, nichts sagen. Ist aber ein Pflanzenstoff.
Ist das eine Mischung aus Glycerin und Rizin?
Nee, könnte man meinen vom Namen her. Ist es aber nicht. Es ist ein, es gehört zur Wirkstoffgruppe der Saponine. Und ist...
Das ist, klärt alles auf.
Genau, ne, jetzt weißt du, wovon ich rede und ich brauche nichts mehr sagen. Nee, ist aber auf jeden Fall ein Stoff, der im Süßholz vorkommt. Und deswegen auch in nicht irrelevanter Menge in Lakritz. Und lecker. Es gab jetzt, beziehungsweise deshalb bin ich da drauf gekommen, hatte ich einen Artikel gelesen über einen Fallbericht von einem Patienten in Amerika, also stand nicht dabei, wo in Amerika, der in also prinzipiell eigentlich gesund war, wahrscheinlich fettleibig wie die meisten Amerikaner, aber sonst jetzt keine Erkrankung hatte. Das ist Fakt, du brauchst hier gar nicht die Hand vor die Stirn halten. Und dann auf jeden Fall in einem Fastfood-Restaurant zusammengeklappt ist und wenige Stunden später im Krankenhaus verstorben ist. An einem Herzversagen, ohne dass er vorher irgendwie herzkrank war. Und da haben dann eben waren die Ärzte und Pathologen erstmal halt ratlos, wie es dazu kommen konnte. Das Einzige, was bei der Obduktion aufgefallen war, ist, dass der Patient einen halt sinnigerweise tödlich niedrigen Kaliumspiegel im Blut hatte. Jetzt muss man wissen, dass Kalium im Blut ist sehr wichtig und relevant für die Aufrechterhaltung der elektrischen Aktivität vom Herz und somit auch der Pumpfunktion des Herzens. Und da hat man einen relativ kleinen Spielraum, sage ich mal, in dem der Kaliumwert liegen muss, damit das alles
passt. Zu hoch ist auch nicht gut.
Genau, zu hoch ist tödlich, zu niedrig ist tödlich. Macht Sinn. dann haben die eben weiter nachgeforscht und haben dann mehr oder weniger eigentlich durch Zufall rausgefunden, dass der Mann also sehr gerne Süßigkeiten gegessen hat und wirklich auch anscheinend in einer größeren Menge. Und die Frau hat erzählt, dass er vor einer guten Woche ungefähr Lakritz für sich entdeckt hat und am Tag so ungefähr 1 bis 2 Packungen, ich weiß jetzt leider nicht, wie viel da die Packungseinheit war. In Amerika im Zweifelsfall groß, muss man ja gestehen.
Ja, das ist tatsächlich.
Genau, so. Aber ich meine, selbst wenn es eine normale Packung wäre, also was weiß ich, 100, 200 Gramm wäre, das ein halbes Kilo. Also
2 Haribo
genau, am Tag gegessen
Packung. Oh, Alter, warte.
Am Tag. Und
ich mag auch Lakritz, ne? Aber da wird mir schlecht beim drüber nachdenken.
Ja, und da sind sie dann eben darauf gekommen, dieses Glycerizin, was in dem Süßholz und somit auch in Lakritz enthalten ist, hemmt den Abbau von Cortisol, also Cortison im Körper. Jetzt muss man dazu sagen, Cortison wirkt unter anderem auch geringfügig auf die Niere und ist dafür zuständig, auch unter anderem zu regulieren, wie viel Natrium bzw. Kalium ausgeschieden wird. Und durch die Blockade des Abbaus vom Cortison wurde über die Niere einfach vermehrt Kalium ausgeschieden, weil das zu sehr gewirkt hat im Prinzip einfach, weil der Abbau behindert war. Und er hat dann im Prinzip kontinuierlich über die paar Tage Kalium verloren, hat das natürlich nicht mitbekommen, er ist also umgekippt ist und gestorben ist. Weil der hat sich tatsächlich an Lakritz tot gefressen, muss man so sagen.
Aber die Kausalkette ist der Hammer. Also ja. Alleine sowas nachzuvollziehen, weißt du, dass du etwas in Lakritz hast, was jetzt ja nicht unmittelbar den Tod auslöst, sondern halt ein Zwischenmittler, also den Abbau eines Zwischenmittlers hemmt,
ja.
Der dann dazu führt, dass. Also. Oh.
Ja, das finde ich aber auf jeden Fall ganz cool, muss ich gestehen. Also für den Patienten natürlich nicht, aber da sieht man mal, dass selbst sowas Harmloses wie Lakritz dich ins Grab bringen kann.
Naja, alles, was du zu viel frisst, bringt dich
die grundsätzlich Dosis macht das Gift, mein Freund.
Oh Gott, 2 Packungen Lakritz. Oh
boah, mir wäre so schlecht, ne? Allein, also jetzt, wenn ich nur eine Packung Haribo esse, ne? Da wird mir schon schlecht. Ist Lakritz ja nochmal, sag ich mal, also ich finde, ich mag auch Lakritz, aber Lakritz ist nochmal auch
so viel intensiver.
Genau, sowohl geschmacklich als auch generell irgendwie nochmal eine andere Ausnahme als ein Packung Gummibärchen.
Ja.
Ja.
Das würde ich jetzt auch unterschreiben. Verrückt.
Ja.
In Amerika muss das jetzt wahrscheinlich da draufstehen.
Höchstwahrscheinlich, kann tödlich sein.
Kann tödlich sein. So.
Du bist wieder dran. Mit lecker Kekse. Passt doch super.
Ja, jetzt hatten wir Lakritz, jetzt Kekse.
Lakritzkekse.
Ja, ich habe aber. Bei mir geht es tatsächlich um. Das ist irgendwie. Das hört sich fies an, so anstatt der Schokostückchen, so glibberiges Lakritz.
Also wenn ich bedenke, dass da. Um nochmal zurück auf unseren Austausch zu kommen, kannst du dich noch an die Cookout-Milkshakes erinnern?
Ja.
Die waren prinzipiell,
die waren
prinzipiell geil, aber du kannst ja tatsächlich auch welche mit Bacon machen lassen.
Oh, ja,
gab's auch.
Ich weiß, ich hatte einen mit. Du musstest dir, weil das ja so richtig fest war, immer mit diesem Strohhalm, ne? Und ich hatte einen mit M&M. Und die M&Ms haben gerade so durch diesen. Kein Scherz. Ja, da war noch fantastisch dran, war weg. Und wir waren dann an unserem College-Kurs, saßen wir dann. Ich war in einem Austauschschüler da so. Und es ging dabei um Alltagssicherheit in diesem College-Kurs.
Oh. Ja, ja, also meine Lieblingsmischung war Banane Oreo. Das war schon Porno. Ich möchte auch nicht wissen, wie viele Kalorien so ein Ding hatte. Gut, lecker Kekse.
Du bist dran. Lecker Kekse. Es geht tatsächlich auch um spezielle Kekse. Kekse, die wir alle schon mal gesehen haben.
Nicht? Okay, nicht.
Nein. Oh mein Gott, was ist los mit dir? Es geht um die Cookies, die man beim Surfen im Internet produziert.
Ah, oh, okay. Och Manno.
Da hast du jetzt auf Kekse gefallen. Lecker Kekse.
Das ist auch echt lustig. Kekse,
ja, und also wir kennen die halt als diese Datenpakete, die wir immer dann in Internetseiten oder bei Webbrowsern halt erzeugen. Und halt individuelle Nutzerdaten speichern. Meistens kriegen wir, sind das ja mittlerweile immer so nervige Pop-up-Fenster, wo man irgendwas zustimmen soll oder nicht. Generell ist die Definition eines Cookies, dass das Datenpakete sind, die zwischen Computerprogrammen ausgetauscht werden. Also der allgemeine Begriff meist eines HTTP-Cookies, also halt was HTTP-Seiten erzeugen, sind halt die Websites, die Nutzerdaten lokal und serverseitig speichern und einzelne Funktionen und Webanwendungen wie Online-Shops, soziale Netzwerke und Foren nutzerfreundlicher gestalten sollen. Das ist auch prinzipiell erstmal richtig und auch nicht falsch, weil eigentlich sind diese Cookies entwickelt worden, um tatsächlich dein Interneterlebnis zu verbessern, beziehungsweise Webseiten angenehmer zu machen, weil, also wo fällt uns das auf jeden Fall schon mal aus? Ist ja schon mal, du hast halt irgendwie Online-Shopping, warst in irgendeinem Store, hast irgendwas zusammengeklickt, dann hast du aus irgendeinem Grund einen Webbrowser geschlossen, dann öffnest du ihn ein bisschen auf der Seite und magischerweise ist dein Warenkorb immer noch genauso gefüllt, wie er war, bevor du den Browser geschlossen hast. Und das machen Cookies, weil die speichern halt was lokal auf deinem Computer in einem Cookie-Ordner halt, auf einem Backblech. die Daten, was da halt drin war, und sobald du die Seite wieder aufrufst, diesen Cookie erzeugt hat, dann kann der Browser halt auf diese Datei zugreifen, guckt da drin, das hat er drin und lädt das halt alles schon mal für dich vor. Login-Passwörter oder sowas konnte man damit auch mal speichern. Und sowas, das kann also schon mal sehr nützlich sein. Alles, was du halt, also es macht halt die Anwendung einfach viel smoother und netter. Zum Beispiel hier oder auch Spracheinstellungen. Webseiten gibt es auch viele Sprachen. Stell dir mal vor, du müsstest jedes Mal dann halt deine Sprache auswählen oder sowas. Mhm. Wie nervig wäre das denn? Allerdings speichern die auch so zum Beispiel, wie viel Zeit du auf den Webseiten oder auf einzelnen Unterseiten verbracht hast. Oder was du halt in Webformulare eingegeben hast. Also so eine E-Mail-Adresse, Name, Telefonnummer. Und die Daten sind für dich jetzt erstmal nicht weiter nützlich. Die können aber ja für Online-Marketing genutzt haben. Also damit kannst du halt ja dieses klassische, sie haben eine Klopapierrolle gekauft. Möchten sie
die wieder
kaufen, Klopapierrollen kaufen? Nein, oder so. Weißt du, diese total dämlichen, weil, also ich kriege immer nur dämliche Sachen angezeigt, weil ich die immer alle ablehne. Das könnte ja auch mal positiv sein, dass das passt, weil dann kriegst du halt nicht so einen Blödsinn halt zum Kaufen angeboten, sondern Dinge, die dich nach deinem Nutzerverhalten tatsächlich interessieren könnten. Ja. Wobei, da sind halt auch Grenzen besetzt. Also wenn du halt zum Beispiel ein Produkt, bei mir war das jetzt letztens, ich habe einen WLAN-Router gesucht und habe halt ein bisschen recherchiert, was will ich überhaupt haben, was kann ich überhaupt haben, weil ich halt keine Fritzbox haben wollte. Ich wollte was Third-Party-mäßiges und habe dann ein bisschen recherchiert. Und dann hast du jetzt überall immer Werbung für irgendwelche WLAN-Router, nee, obwohl ich ja jetzt schon einen habe. Weil ich habe ja nur dafür recherchiert. Aber prinzipiell könnte das nützlich sein. Das Problem, was man da hat, sind halt die sogenannte Third-Party-Cookies, also die von Dritten genutzt werden, obwohl du und die Seite, die sie erzeugt haben, da nichts mit zu tun haben. Weil du kannst auch quasi ja in deine Nutzungsberichtlinie von der Webseite reinschreiben, dass du damit halt keine Ahnung, Geld machen kannst. Dann speicherst du das halt alles und verkaufst das halt an so Marketingfirmen oder sowas, die halt damit irgendwas machen kann. Und gerade halt dieses Behavioral Targeting, also wie ist dein Internetnutzungsverhalten und sowas, das kann halt auch schon mal missbraucht werden.
Wird es ja auch, grade, muss man sagen.
Ja, und gerade wenn Cookies halt auch sowas wie E-Mail-Adressen oder Telefonnummern speichern oder sowas, das ist alles, na, da kriegst du schon so Cringe-Momente. Aber wir haben ja Gott sei Dank die EU und deshalb gibt es die seit einiger Zeit, das ist uns ja alle aufgefallen, seitdem diese riesigen Cookie-Fenster jetzt aufploppen, ist die EU-Richtlinie 2009/31/EG, also wahrscheinlich ist das die 136. Verordnung EG, also in Europa, als Europa-Gesetz 136 aus dem Jahr 2009, müssen die Nutzer über die Speicherung nutzerrelevanten Daten aufgeklärt werden. Und das sind diese Fenster. Weißt du, da kannst du ja mal so lustig drin auswählen, alles akzeptieren oder du kannst es halt personalisieren. Und teilweise lohnt sich das da reinzugucken, weil da steht dann halt gerade auch schon mal drin, welche Cookies gespeichert werden oder also ob das halt nur so Dinge sind, die dir nützlich sind oder ob das Ding halt tatsächlich auch irgendwie so halt Kram speichert, wo du gar nicht willst, dass sie das speichern. Also E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Login-Daten, wo du warst und sowas.
Bei den meisten,
das kannst du alles separat.
Genau, bei den meisten Websites ist es ja mittlerweile so, dass die freundlicherweise zwar sehr viel kleiner und dezenter als den Alles-Akzeptieren-Button irgendwo in der Ecke auch so einen Button haben von wegen nur technisch notwendige Cookies akzeptieren.
Ja, ja.
Und das mache ich immer eigentlich.
Und das ist halt eigentlich eine graue Linie, weil in dieser Verordnung steht halt drin, dass die Varianten gleichwertig dargestellt werden sein. Aber wie das so oft ist, ist das ein bisschen schwammig formuliert.
Naja,
was ist und deshalb ist das so, dass du so meistens so einen hell leuchtenden Knopf alles akzeptieren hast und dann irgendwann so, ne? Aber das lohnt sich tatsächlich eigentlich, das zu machen, wenn man da drauf, also Cookies sind nicht böse, gleich böse. Es kommt halt nur drauf an, welche man sammelt. Vor allen Dingen, weil meistens dann auch in diesem Kleingedruckten drin steht, wie lange die gespeichert werden. Weil es gibt halt, die können halt verschieden lang gespeichert werden, ob das nur einige Tage, Wochen oder gar auch Jahre sind. Und wenn man das halt nicht möchte, kann man das da halt alles auswählen.
Ja. Wobei, also am Anfang habe ich
deshalb
tatsächlich
würde
auch
man sagen,
bei allen Websites immer auf Ablehnen geklickt. Bei den meisten ändert das halt auch eigentlich nichts, muss man sagen.
Ja.
Aber bei manchen Websites, also ich habe mir jetzt leider kein Beispiel oder so gemerkt, bei manchen Websites ist es auch tatsächlich so, dass dann so ein Bild kommt von wegen, sie müssen Cookies akzeptieren. Also ich hatte es ein paar Mal, dass die Website dann einfach im Prinzip so ähnlich, sag ich mal, wie dieser bekannte Error 404 Bildschirm kam von wegen, ja ohne Cookies können wir die Website nicht betreiben. Und dann musst du zumindest diese, ich meine gut, diese technisch relevanten, ich weiß jetzt nicht inwiefern die Daten da gegen mich verwendet werden können, die dabei gesammelt werden. Aber ich finde es auch hart, dass die sagen so, okay, wenn du mir keine Cookies gibst, dann darfst du halt meine Website nicht angucken.
Naja, das ist ja dann nach dem Motto, wir haben das Hausrecht, das ist unsere Webseite.
Das stimmt schon.
Du akzeptierst ja letztendlich auch immer bei allem irgendwelchen Nutzer, irgendwelche AGBs, die sich kein Schwein durchliest. Ja. Da kann ja auch alles drin stehen. Das ist letztendlich nichts anderes. Also sind Cookies tatsächlich grau und ein zweischneidiges Schwert. Also also eigentlich vollständig deaktivieren macht eigentlich keinen Sinn, weil du da auch tatsächlich Funktionalitäten verlieren könntest. Aber man sollte sich ganz genau also ab und zu vielleicht mal durchlesen, was man da anklickt. Also letztendlich habe ich mich damit auch ein, zwei Mal richtig beschäftigt, dass ich mir das durchgelesen habe und seitdem weiß ich, was ich da eigentlich immer alles anklicken. Also dass du diese technisch notwendigen Dinge hast, aber den ganzen anderen Blödsinn halt einfach weglässt. Dann kriegst du vielleicht Bullshit bei Werbung und sowas angezeigt, aber who cares? Ernsthaft, wer hat sich schon mal bei diesen Werbebannern gedacht, so, oh, gut, dass sie das da hingeschrieben haben, jetzt weiß ich, was ich kaufen muss.
Am allerschlimmsten, muss ich sagen, finde ich immer diese Werbebanner, wenn du am Handy dran bist und die dann so ein bisschen verzögert geladen werden und dann gerade auf irgendwas tippen willst und dann genau auf diesen Werbebanner tippst, weil der auf einmal dazwischen aufploppt.
Das ist immer so, dann hast du fast schon diesen Hate, weil der Werbespot, der mir das angetan hat, da kaufe ich auf jeden Fall nichts. Ja. Genauso, wenn du Formel 1 guckst und dann kommt was Spannendes und dann Werbung. Dann weiß ich immer, da kaufe ich nichts. Nicht, dass ich, ja. Also der Tipp wäre, persistente bzw. langlebige Cookies grundsätzlich blockieren oder quasi keine Erlaubnis generieren, dass sie das nicht machen. Können, so dass du halt quasi serverseitig auf jeden Fall keine speicherst, sondern dass die alle lokal bei dir auf dem Computer liegen. Ja. Und vor allen Dingen auch regelmäßig gelöscht werden. Das kannst du übrigens auch selber machen. Du kannst Cookies, die auf deinem Computer, serverseitig halt nicht, aber alles, was bei dir auf dem Computer als Cookie abgespielt wird, kannst du natürlich auch löschen in regelmäßigen Abständen. Dann kann man das natürlich auch noch verbessern, kann anpassen, würde ich jetzt eher sagen, weil das kann ja jeder machen, tatsächlich, wie ihm das gefällt.
Das stimmt. Und ich muss sagen, also das ist meine subjektive persönliche Meinung, was sowas,
ja, ist ja Diskussions-
was sowas angeht, finde ich tatsächlich, wobei ich bei vielen Sachen den Apple Safari Browser finde ich bei vielen Sachen benutzerfreundlicher als andere, aber was so Sachen angeht, was, sage ich mal, deine Datenverwaltung, sage ich mal, die in Anführungszeichen versteckten Daten angeht, wie eben Cookies und sowas, finde ich das wesentlich trickiger, da alles immer herauszufinden, um so Sachen eben feintunen zu können. Das geht zum Beispiel jetzt als
Vergleich bei
Chrome oder bei Firefox wesentlich besser, muss man sagen.
Ja, ich wollte mich auch gerne Firefox, aber gut, als Open Software quasi ist Firefox da, denke ich mal, sehr weit vorne dabei. Da kannst du ja basically alles personalisieren, was du möchtest. Safari, glaube ich, krebst da ein bisschen an der grundsätzlichen Apple-Ideologie. Da lässt man den Consumer ja grundsätzlich nicht.
Ja, du kriegst ein Paket, Kulissen das schauen. Sieht schön aus und funktioniert auch sehr gut, aber du darfst nichts dran ändern.
Apple verkauft ja schon immer Blackboxes.
Ja, das stimmt.
Und das ist ja auch ein bisschen, was die Faszination ausmacht, wo man so, ja, wenn das Motto so, ja, ich habe mein Notebook geöffnet und dabei ist was kaputt gegangen, jetzt brauche ich ein Ersatzteil, aber ich kriege kein Ersatzteil. Und dann kommt immer aus vorn immer die, wieso man, ein Apple-Produkt ist nicht dazu geeignet, es zu öffnen. Doch, ich habe es gekauft, ich möchte das zumindest selber, ich möchte da wenigstens reingucken können. Weil, ne, ja.
Wobei sie das ja auch, sag ich mal, über die Jahre so ein bisschen verbessert haben. Die haben ja ein bisschen, sag ich mal, in die Richtung Zugeständnisse gemacht. Weil ich meine, da gab es ja auch vor Jahren mal diesen Shitstorm auch mit, ich glaube, das war der erste iPod Touch oder sowas oder irgendwie eine iPhone-Generation, wo es auch darum ging, von wegen, dass man den Akku nicht tauschen kann, weil der irgendwie so mit dem Case verklebt war, dass man eigentlich das ganze Handy wegschmeißen muss. Also es ging halt wirklich einfach nicht, dass man nur den Akku tauscht. Und generell auch das Handy öffnet zum Reparieren. Das war einfach nicht vorgesehen, auch nicht von Werksseite aus, dass die was dran ändern können.
Das 3GS, das, was ich von dir geerbt habe, das war zum Beispiel auch nicht zu, das kannst du nicht, das ist nicht öffnbar. Also du kannst es einmal öffnen, aber da kriegst du es nicht mehr zu. Ja,
das war halt
mein 6S, was ich jetzt, mein 6S jetzt ist, das hatte ich auch schon ein paar Mal offen, das ist sehr gut servicebar. Ja. Da haben sie tatsächlich gelernt. Ja.
Oder auch wenn ich bedenke, das erste MacBook Air zum Beispiel, das war natürlich auch nochmal eine sehr schicke Sache, weil es halt so extrem dünn und so war, aber das war auch halt wirklich komplett seamless im Prinzip zusammengebaut.
Ja, aber auch da, gerade da sind MacBook und iMacs sind für mich, da sind Designentscheidungen getroffen worden. Ja, die haben ein seamless Design, aber innerhalb dieses seamless Design sind Entscheidungen getroffen worden, die du nicht so treffen musst. Das machst du einfach, weil du nicht willst, dass deiner
drin ist. Ja, genau, aber ich meine, mittlerweile hast du ja zumindest irgendwie so eine Bodenplatte, die mit Schrauben befestigt ist, die du aufmachen kannst. Ich meine,
also sehr minimal Anforderungen.
Ja.
Also mittlerweile machen sie ja nicht mehr, dass sie tatsächlich sowas wie CPUs oder RAM-Riegel auflöten. Das haben sie früher auch immer gemacht, nur die Hände über dem Kopf zusammengestellt. Wie können die sowas machen? Das machen sie mittlerweile nicht mehr, weil es produktionstechnisch dann doch einfacher ist. Aber gerade, dass man halt das immer noch bei den iMacs quasi, dass du immer noch da so ein Logic Board hast, also ein Motherboard mit sämtlichen Funktionen integriert. Wenn da ein Feature drauf kaputt geht, ne, dann brauchst du halt alles, ein Ding komplett neu. Das mag schick sein, aber für mich macht das, ich sehe das nicht. Aber ja, kann ja jeder sich für ein Produkt entscheiden. Ja. Ich arbeite noch nicht gerne mit Blackbox. Es ist, glaube ich, eine Berufskrankheit. Ich möchte da reingucken. Ich möchte es anfassen.
Wollen aber viele halt auch einfach nicht. Das geht wieder in die Richtung, nicht, wo wir auch mal drüber gesprochen hatten, wo du meintest, dass die meisten Leute kein Verständnis für ihr Auto haben und sie aber auch nicht interessiert. Die wollen ein Auto, was fährt, und der Rest ist denen wurscht. Die haben keinen Anspruch darauf, es zu verstehen.
Richtig. Dann kann der Nutzer sich ja, ne? Dafür gibt es ja verschiedene Produkte. Ja,
genau, das stimmt.
Ich benutze auch ein iPhone. Aber auch, weißt du warum? Weil ich da kein Interesse dran habe. Mein Handy muss nur funktionieren.
Ja, beim Handy, da willst du halt nicht so viel dran modifizieren können, wie an...
Vielleicht möchte das irgendwann. Ich möchte das nicht.
Ja,
gut. Persönlich möchte das.
Ich meine, gut, da hast du natürlich auch, also zumindest was ich jetzt von meinem Wissensstand her weiß, kannst du bei einem Smartphone jetzt ja auch moddingmäßig nicht so viel machen wie bei einem Computer.
Das stimmt.
Ja.
Das ist der Kleine. Gut.
Gut.
Der Pionierpanzer des
Hirns. Genau.
Der Pionier. Da musst du immer so ein bisschen an Militär denken.
Ja, das ist es ja auch. Und zwar auf den Titel bin ich gekommen, weil nämlich ein Teil, was du, gut, das kann man auf dem Bild, was ich dir geschickt habe, nicht so super gut erkennen, mich sehr an diesen Pionierpanzer erinnert hat. Hast du beim Pionierpanzer ein Bild vorm Auge?
Ja.
Das ist ja dieser Panzer, der letztendlich immer eine Brücke dabei hat, um eben kleine Flüsse oder Bäche zu überbrücken, damit andere Fahrzeuge drüber kommen können.
Kommt das Bild in die Shownotes oder soll ich das mal kurz beschreiben?
Die Bilder sind eigentlich alle in dem Artikel auch, den ich verlinkt habe. Und kann man sich das dann, also es sind noch viel, viel mehr Bilder.
Sieht aus wie zwei viereckige Spinnweben, die durch eine Brücke miteinander verbunden sind.
Ja, genau.
Und blaue Punkte
haben. Genau. Aber also kommen wir erstmal zurück zu dem Eigentlichen, was es damit auf sich hat. Und zwar haben Forscher eine Neuronenbrücke gebaut, wenn man so möchte. Also der Titel von dem Paper ist Magnetically Actuated Micro Robot for Targeted Neural Cell Delivery and Selective Connection of Neural Networks. Wurde in Science Advances jetzt im September veröffentlicht von Eun-Hee Kim et al. Und ja, was möchtest du sagen?
Hast du damit auch ein neuronale Netzwerke-Thema?
Ja, aber biologische neuronale Netzwerke, die echten sozusagen.
Die, oh Gott.
Nee, und zwar haben die, also das hatten wir ja auch schon mit Neuralink angesprochen gehabt, die da mit dem Chip eben im Prinzip im Gedanken verfolgt haben, zum Beispiel bei Querschnittsgelähmten irgendwelche Nervenverbindungen wieder neu herzustellen, und die haben im Prinzip den gleichen Ansatz, nur nochmal wesentlich kleiner und in Anführungszeichen natürlicher. Die wollten im Prinzip einfach eine Schienung erfinden, in der entlang Nervenzellen wachsen können. Und was du da siehst, also die haben im Prinzip sich eine Petrischale, sage ich mal, genommen, haben da dann diese Felder, was du bei dir auf dem Bild als diese Quadrate siehst, genommen, wo die im Prinzip gute Wachstumsbedingungen für die Nervenzellen geschaffen haben und die daran gezüchtet haben, bis da eben dieses Nervengeflecht entsteht. Und dann haben sie eben, dazwischen ist halt schwarz auf dem Bild, also keine Nervenzellen und damit nichts, haben dann logischerweise zum Proof of Concept eines von den Feldern elektrisch stimuliert und haben dann in dem anderen Feld geguckt, ob man da was ableiten kann, und oh Wunder, da keine Verbindung bestand, konnte man auch nichts ableiten.
Toll.
Genau. Und dann haben die eben diese Neuronenbrücke gebastelt. Diese Neuronenbrücke ist im Prinzip ein kleines Nickelteilchen, was mit Titandioxid überzogen ist. Und wenn ich sage...
Wie groß ist das? Nanometer?
Ich wollte gerade sagen, also nee, ganz so klein auch wieder nicht. Aber schon ziemlich klein. Es ist nämlich 300 Mikrometer lang. Also die Lücke, die du auf diesem Bild siehst, ist halt etwas weniger als 300 Mikrometer lang. 95 Mikrometer breit, 27 Mikrometer hoch. Und auf dieses Schiffchen, nenne ich es jetzt einfach mal, haben die dann mit Lasern noch der Länge nach Rillen eingebracht. Die sind 5 Mikrometer breit und 2 Mikrometer tief. Und das Ganze haben sie gemacht, weil nämlich die 5 Mikrometer Breite entsprechen ungefähr der Dicke von Axonen, also von den Auswüchsen von Nervenzellen, und wollten damit im Prinzip den Nervenzellen eine Schiene bzw. Richtung vorgeben, in die sie wachsen können.
Wie halt so ein Gesteck für so eine Bohnenranke.
Ja, genau, quasi. Im Prinzip genauso. Und dann haben sie eben diese Teile dazwischen gesetzt und haben dann die Nervenzellen da drüber wachsen lassen. Und haben...
Einfach natürlich, oder musste man das irgendwie anregen, dass die da wachsen?
Das...
Oder wartest du einfach quasi, bis
das da drüber gewuchert ist? Genau, du wartest einfach. Also du gibst denen halt einfach ein Wachstumsmedium und fertig. Und beziehungsweise sie haben einmal das halt so wachsen lassen, einfach da drüber, haben aber gleichzeitig auch noch dieses... diese Brücke im Prinzip nochmal separat mit Zellen besetzt und die erstmal wachsen lassen, dass du da im Prinzip so einen Zellrasen drauf hast und dann diese im Prinzip bewachsene Brücke dazwischen gesetzt, um zu gucken, ob das verbindet.
So, dass du das quasi noch andocken musstest.
Im Prinzip so, also im Prinzip wie eine Steckverbindung, sage ich mal. Und weil die Verbindung, also die Platzierung von dem Teil zwischen diesen beiden vorgefertigten Feldern mit diesen Neuronennetzen drauf, haben sie nämlich nicht irgendwie mit einer Pinzette oder so gemacht, sondern über ein magnetisches Feld. Die haben das Ding komplett nur über Magnetismus so ausgerichtet, wie es letztendlich da ist. Was das natürlich, gut, ich meine, für die Praxis noch ein bisschen weit entfernt, aber was es dann eben für die Anwendung zum Beispiel im Organismus sinnvoller macht, weil du kannst so ein feines Ding halt nicht irgendwie ins Gehirn mit einer Pinzette einsetzen.
Wahrscheinlich brauchst du dann noch mehr als eins.
Eben, genau.
Und da ist ja eine ziemliche Sisyphus-Arbeit.
Genau, und das kannst du eben mit Hilfe vom Magnetismus eben so ausrichten. Und dann haben sie das Ganze nochmal unter Strom gesetzt, haben aber nicht nur im Prinzip in dem Feld A und in dem Feld B eine Messelektrode hingesetzt, sondern haben an verschiedene Positionen in den Feldern und eben auch auf der Brücke gesetzt und haben dann geguckt, eben wie an den verschiedenen Messpunkten das Strompotenzial oder dieser Impuls eben angekommen ist, um eben zu gucken, ob das auch wirklich da lang fließt. Weil ich meine, es hätte natürlich auch sein können, dass das Ding dann spontan trotzdem irgendwie woanders überspringt. Aber die konnten damit dann eben nachweisen, dass der elektrische Impuls wirklich von dem Stimulationsort über diese Brücke drüber bis in dieses andere Neuronenfeld geleitet wurde, erfolgreich. Und das Ganze haben sie dann eben, das Bild, was du da siehst, was so schön grün und blau ist, ist durch Fluoreszenz in situ, Hybridisierung nennt sich das Ganze, gemacht worden, wo letztendlich einfach Strukturen von den Zellen mit Fluoreszenzfarbstoffen markierst und das Ganze dann unter Schwarzlicht dann einfach leuchten lässt, sodass dann dieses schöne Bild kriegst, was du dann abfotografieren kannst. Aus. Ja. Ich finde auch, das ist echt ein schönes Bild eigentlich. naja, auf jeden Fall erhoffen die sich, also wollen sie das natürlich als Forschungsgrundlage nehmen, eben um potenziell dann auch irgendwann mal im lebenden Organismus Nervenzellcluster oder ähnliches wieder zu verbinden, wenn irgendwo eine Schädigung aufgetreten ist. Aber das fand ich ganz cool, weil das ja eigentlich vom Grundprinzip her sehr primitiv ist, einfach nur ein Metallplättchen zwischen zwei Zellkolonien zu setzen und zu sagen, wachs da drüber und das funktioniert.
Ja, es klingt jetzt erstmal also nicht nach so weißt du, dass das total sophisticated Technik ist irgendwie.
Ja.
Eigentlich sehr straightforward.
Ja. Und also ich kann auch nur empfehlen, sich das mal anzugucken, das Paper, was wir in den Shownotes verlinken, weil die haben nämlich sehr viele von diesen sehr anschaulichen Bildern, sage ich mal, drin, die auch eigentlich, finde ich, ohne jetzt unbedingt den fachlichen Hintergrund gut verständlich und anschaulich dargestellt.
Cool. Ja, das ist immer schön zu hören. Ja,
wenn, also da reicht es so mehr oder weniger. Also für das Verständnis der Bilder, um zu sehen, was die da gezeigt haben, reicht es eigentlich, wenn du nur diese Bildbeschreibung durchliest und nicht den kompletten Artikel. Ne, ist echt.
Das ist ja dann eher leichte Kost.
Das genau, ist das ist dann eher leichte Kost. Der Background dahinter im Text ist dann wieder
bin immer noch ein bisschen
heavy. Aber ja, gut,
ich meine, bin immer noch total hypnotisiert von diesem phosphorisierenden Gestrüpp. Ja.
Ich muss ehrlich gesagt auch sagen, als ich das Bild gesehen habe, das erste Mal dachte ich auch nicht, dass es ein Fluoreszenzbild ist, sondern dass es einfach ein nachkoloriertes Elektronenmikroskopbild ist. Das macht man ja ganz häufig, gerade bei der Darstellung von so Viren oder Bakterien oder so, dass du einfach ein Elektronenmikroskopbild nimmst, die sind halt schwarz-weiß und die werden dann halt einfach nach Gusto des Forschers nachkoloriert. Aber hier, das hat wirklich so in der Farbe geleuchtet tatsächlich, wie man sieht.
Hübsch.
Ne? Dachte ja. Ich mir auch.
Verrückt, aber dann wäre das ja tatsächlich dann nochmal der natürliche Weg für Neuralinks quasi, dass du einfach tatsächlich dann Nervenbahnen nachwachsen lassen kannst.
Ja, genau. Also das ist halt wiederum der Unterschied oder das Problem. Bei Neuralink war ja, wie gesagt, die Vorstellung, dass du sehr gezielt im Prinzip die Verbindung herstellen kannst. Hier ist es ja eigentlich einfach dem spontanen Wachstum der Nervenzellen überlassen. Und das ist ja auch das Problem bei Nervenschädigung im menschlichen Körper, weil wenn du einen Nervenkörper hast, den durchschneidest und den wieder vernähst, also ich meine, je nachdem, welchen Nerv du da hast, sind die ja schon so groß, dass du die wirklich noch unter dem Mikroskop per Hand vernähen kannst. Das Problem ist halt einfach, dass das nicht ist wie bei einem Kabel, wo du halt Pinnchen hast, die dann wieder zusammengesteckt werden, sondern das wächst dann zwar zusammen und da wachsen auch die Enden von Nervenzellen wieder zusammen, aber halt nicht immer von der Nervenzelle A zur Nervenzelle A, sondern eventuell auch von A nach B oder von A nach Z. Und dann macht dann wiederum sowohl das Feedback vom Ende zum Hirn als auch das Signal vom Hirn zum anderen Ende, zum ausführenden Organ, macht dann halt einfach keinen Sinn mehr.
Dann ist es ja doch wie beim Kabel, weil da solltest du auch nicht so ein Bündel, wenn du das durchschneidest, kannst du das auch nicht irgendwie random wieder zusammennudeln. Ja, genau. Ja, das stimmt. Und du kannst wahrscheinlich nur recht kleine Lücken überbrücken.
Ja, das stimmt.
Weil, also du kannst ja nicht dann so ein... Ich denke mal, wenn du das makroskopisch... Was hast du gesagt? Was ist das?
300 Mikrometer.
90 ja.
Lang.
Aber sicher, du hast gesagt, das Ding wäre, ja, das Ding, aber die Lücke, weil du hast gesagt, immer 95 Mikrometer wäre das Ding breit. Mhm. Und ich finde, das Ding ist jetzt nicht so viel schmaler, also diese Brücke, als die zwei Kästchen auseinander.
Ja, gut, dann waren die vielleicht irgendwie 100 oder 150 Mikrometer auseinander. Ich meine, du musst natürlich auch ein bisschen Überlappung haben, um das richtig zu platzieren.
Ja, eben, deshalb, dann wird es halt so, und das ist halt schon, also, das ist ja nicht viel.
Nö, das stimmt.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir damit irgendwelche Nervenschädigungen reparieren, dann musst du schon sehr nah aneinander. Verrückt. Hier sieht man immer so viel crazy shit. Dann denkst du dir so, wenn wir uns mal als Menschheit an all das dran setzen, wo könnten wir jetzt schon
wenn
sein?
Wenn wir uns alle einfach mal am Riemen reißen würden.
Ja.
Ja. Das stimmt schon.
Dann könnten wir dem AI-Komponisten noch sogar noch einen funktionierenden Körper basteln.
Oh ja. Wobei da bin ich ja, also bezüglich funktionierender Körper, da bin ich ja eh immer wieder unfassbar fasziniert von Boston Dynamics. Was die da so zusammenbasteln. Das ist schon, ich finde, das macht zum Teil schon Angst, wie viel die Dinger können.
Ja, der wirkt halt auch sehr humanoid. Ja. Also du kannst das natürlich auch anders machen, aber die Regler sind ja quasi mit der Intention, dass die Bewegungen humanoid wirken. Ja,
das stimmt.
Obwohl das vielleicht so gar nicht die cleverste, es ist halt nicht die cleverste Art, das zu machen. Aber es soll ja genau, dieser Wettbewerb soll das ja auch so ein bisschen showcasen, dass du halt einen Menschen kopierst. Ja. Und es ist natürlich immer gut für Fotos oder für Videos, weil damit können sich, weißt du, so ein KUKA-Roboterarm ist tatsächlich auch sehr, das ist auch ein sehr nices Stück Technik. hochspezialisiert, aber damit kriegst du halt keine Bling-Bling-Fotos, ne? Weil nee, das sieht halt...
Es ist unsexy.
Das ist unsexy, ja.
Und ist so geniale ein, Technik.
Wenn du diesen Roboter da rumeiern so siehst. Ja, wenn du da halt dann diesen Roboter rumstarkseln siehst, dann denkst du, wow. Ja. Ich will damit nicht die Leistung stellen, das ist schon genial, aber... Ja, aber es ist ja überall so, ne? Die bunte Fotos bringen immer was.
Das stimmt.
Dann sind wir am Ende.
Ich glaube auch.
Ah, fast genau 2 Stunden.
Fast genau 2 Stunden.
Was hast du gelernt?
Um Himmels Willen. Ich habe doch nicht aufgepasst bei dem, was du mir erzählt hast. Ich habe nebenher ein Paper geschrieben, natürlich.
Ja, macht man so. Das, was man so macht sonntags abends.
Ja, genau, was man so macht sonntags abends. Nee, was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, dass du einen schönen Urlaub hattest. Dass ich auch gerne so ein Gaslaserschwert hätte.
Ein Gaslaserschwert.
Dass die künstliche Intelligenz bzw. neuronale Netzwerke
künstlicher wird.
Künstlerischer wird.
Klarischer wird.
Genau. Nee, also dass eben die Musikstücke durchaus von toten Musikern eventuell bald wieder zum Leben erweckt werden können. Aktuell noch mit fragwürdigen Texten. und dass wahrscheinlich der menschliche Künstler uns doch erstmal noch ein bisschen erhalten bleiben wird, zum Glück, muss man ja eigentlich sagen.
Kommt drauf an, wie lange dieser ganze Pandemie-Kram noch dauert.
Stimmt, wenn viele Wissenschaftler lange noch Langeweile haben, dann dauert es nicht mehr lang. Ja, und ich habe gelernt, dass die Cookies, die es im Internet so gibt, nicht alle lecker schmecken. Man durchaus mal auch ins Kleingedruckte gucken sollte, bevor man immer auf alles akzeptieren
kann. Nicht in alle reinbeißen. Genau,
nicht in alle reinbeißen, nur in die auch von Mama gebacken wurden.
Oh Gott, oh Gott.
Ja. Und was hast du Schönes gelernt?
Was habe ich gelesen? Ich habe gelernt, dass du bald in Nature Communications veröffentlichen wirst. Statistik bleibt. Keine Ahnung. Ja.
Ja, das stimmt.
Dass man dem Präsidenten irgendwelche Antikörper reingeschüttet hat, die man noch gar nicht fertig hatte, quasi. Dass der Circle of Life. Auch noch Bazillen mit einschließen sollte.
Oh ja.
Weil er Elefanten umbringt oder sowas. Dass ich nicht so viel Lakritz essen sollte, aber es offensichtlich ja kein Problem ist. Und dass es Leute gibt, die Pionierpanzer fürs Hirn bauen. Ja, das war schon cool. Also sowas würde ich mir auch als Kunstwerk an die Wand
hängen. Ja, das habe ich mir auch schon oft gedacht bei so Bildern. Das Problem ist nur, an die dann hochauflösend ranzukommen, sodass du es wirklich drucken könntest. Habe ich nämlich schon mal probiert. Das ist schwierig.
Ja, kannst du wahrscheinlich nicht das Bild aus dem Paper nehmen. Das ist wahrscheinlich dann zu kröselig.
Wenn du die Leute nicht irgendwie kennst, zufälligerweise, kommst du auch sonst nicht dran.
Dann kommst du da. Und
ich muss ehrlich gesagt auch gestehen, ich bezweifle, dass du die überhaupt auch im Original in einer Qualität kriegst, dass du die wirklich groß drucken könntest, weil das halt einfach nicht so nur ein Zweck der Übung ist. Die müsstest du dann, wenn wahrscheinlich irgendwie in die entsprechende Größe extrapolieren und ich glaube, das wird dann auch schwierig.
Naja, wenn ich mir überlege, unser Laser-Konfokal-Mikroskop, mit dem wir dann halt unsere Fügezonen ablichten oder sowas, da kriegst du auch Auflösung raus, weißt du, damit kannst du Häuserfassaden tapezieren.
Ja, okay. Dann?
Also das sind 12 Meter mal 6 Meter, nee, 12 mal 8. 12 mal 8 Meter ist die Auflösung.
Ja, dann rufe ich diese Oinhi Kim einfach mal an. Ob sie mir das Foto rüber schickt im Original.
Kannst das doch immer, da gibt es doch bei, wo die Science, da wo die Paper liegen, da kann man doch immer sich dann auch bei denen melden und dann
zitieren. Ja, stimmt, man hat ja auch immer einen Corresponding Author.
Ja.
Ja. Einfach mal schreiben. Genau.
Einfach mal schreiben. Das Wort zum Sonntag. Das Wort zum Sonntag.
Ja, dann hau mal den schönen Rauskerl noch raus.
Ah, ja, da habe ich den ganzen Tag schon rausgekommen.
Ich habe mir noch gar nicht durchgelesen, deswegen, also das ist tatsächlich auch für mich neu.
Also, der Rauskehrer. Warum hat das Flugzeug einen Propeller, möchte der Lehrer wissen. Damit der Pilot nicht schwitzt, antwortet Fritzchen. So ein Unsinn, das ist ja völlig falsch, antwortet der Lehrer. Komisch, erwidert Fritzchen. Ich sah einmal, wie in einem Flugzeug der Propeller ausgefallen ist. Da hätten Sie mal sehen müssen, wie der Pilot geschwitzt hat. Das Beste war die Imitation von Fritzchen an dem Witz.
Oh ja,
ne?
Das auf jeden Fall. Mir ist auch aufgefallen, wie lange ich keinen Fritzchen-Witz mehr gehört habe. Tatsächlich. Wenn ich so an unsere Kindheit denke, da waren ja Fritzchen-Witze irgendwie gang und gäbe, aber ich habe ewig keinen Fritzchen-Witz mehr gehört.
Ewig wirklich nicht mehr. Ja.
Ich hab's vermisst.
Gut, dass wir das nachgeholt haben.
Ein bisschen was für die Allgemeinbildung getan.
Ach Gott, oh Gott.
Ja.
Gut.
Dann würde ich mal sagen, bist du in 2 Wochen denn anwesend?
Das schauen wir dann.
Was soll das heißen? Du musst anwesend sein,
ja,
du darfst
eh
nicht mehr reisen.
Ja, wenn ich nicht wieder meinen Jahresurlaub vergesse, dann passt das.
Gut, also gehen wir einfach mal davon aus, dass es diesmal die Folge wieder im ganz normalen 2-Wochen-Rhythmus die nächste dann erscheint. Und bis dahin, alles Gute, mach es gut, halt die Ohren steif, steck dich nicht an. Ciao.
Tschüss.